Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Simon, da sind wir wieder.
Da sind wir.
Die Top 100, das Projekt nähert sich dem Ende.
Ja, wir kommen zumindest ins obere Drittel jetzt mal langsam, ne?
Ja, Platz 40 bis 21 steht heute an. Das finde ich ja bei den Top 100 Listen oft immer die interessantesten Plätze, weil more often than not sind ja so diese Top 20, Top 10. Das ist natürlich interessant zu sehen, was Leute da so einordnen, aber das sind ja oft Spiele, die kennt man schon. Aha. Und in dieser Region 20 bis 40, da schleicht sich ja vielleicht schon mal der ein oder andere Überraschungsgast ein. Nicht immer, aber manchmal. Und das ist manchmal, finde ich, am interessantesten zu schauen.
Ich finde die am schwersten auch einzuordnen, muss ich sagen. Also irgendwie so Platz 1 bis 20 ist immer relativ, ich werde es nicht easy, aber das hat man so im Kopf schon vorgefertigt, aber man ist dann doch überrascht, welche Titel man doch da irgendwie vergessen hat, die man dann irgendwie da drunter einranken muss. Ich sehe das hier auch gerade wieder. Da sind ja immer nur Momentaufnahmen. Nächstes Jahr oder auch vor ein paar Monaten oder nächste Woche könnte das auch alles wieder ganz anders aussehen. Wir haben ja die Top 100 auch schon vor ein paar Wochen aufgenommen, beziehungsweise uns eingerankt. Und ja, was soll ich sagen? Werden tolle Titel dabei sein bei mir. Und bei dir wahrscheinlich auch.
Nee, das sind jetzt erstmal nur die schlechten Titel. Die guten kommen dann ab 20.
Natürlich. Wenn du nicht wieder einen vergisst, ne, Stefan?
Wenn ich nicht wieder einen vergesse. Ein Hörer hat uns darauf aufmerksam gemacht. Und wir haben, glaube ich, in der Folge noch drüber gesprochen. Es war so ein typischer Stefan, dass ich dachte, nein, im Moment, der Simon hat doch hier was falsch gemacht. Wir haben uns, da sind doch hier verrutscht. Und das Gegenteil war der Fall. Und ich glaube, vergessen habe ich den Titel Star Wars Armada, wenn ich nicht ganz
auf Platz 47.
Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. Das hole ich mal eben kurz nach. Das ist, wenn man meint, man hat einfach viel zu viel Geld. Ich könnte schwören, ich habe über Armada gesprochen. Ich rede jetzt über Armada und zur Not schneiden wir es raus.
Ja.
Okay. Platz 47, Armada, Star Wars Armada. Und das ist ein trauriger Fall in vielerlei Hinsicht. Erstmal ist ja X-Wing, hat ja große Erfolge gefeiert und auch ist auch das deutlich populärere Game und hat natürlich so gewisse Anforderungen in Form von so ein bisschen skill-lastig, dass du gucken musst, die Schablonen, wie hin fliegt man. Und bei uns hat aber tatsächlich immer Armada so ein bisschen die Vorherrschaft übernommen am Tisch. Das Spiel hat aber unglaublich viele Gründe, warum man heute nicht mehr damit anfangen sollte. Ich mach's mal ganz kurz, da wir das ja auch in der letzten Folge schon hatten. Ich finde, Armada ist halt mehr Richtung Brettspiel, wohin X-Wing ja eben ein bisschen sehr großen Wert darin hat, eben diese Manöver vernünftig zu fliegen. Diese Manöver gibt es bei Armada auch, und zwar wirklich in so einem großen Kampfschiff. Also die sind schwierig dann auch ein bisschen zu manövrieren. Weshalb? Problem Nummer eins, das Ding braucht richtig, richtig viel Platz auf dem Tisch. Ich habe jetzt die genauen Maße vergessen, aber wir haben auch so eine Spielmatte dafür. Wir haben zum Glück einen riesen Wohnzimmertisch und da passt es gerade so drauf. Also wirklich auch nur wirklich so minimal. Das heißt, da liegen schon alle Karten und alle anderen Sachen auf der Spielmatte, auf dem Spielfeld. Und wohingegen bei X-Wing war das ja wirklich so, boah, ich krieg die, ist das 90x90, irgend sowas, meine ich. Also das ist einigermaßen gut handelbar. Problem Nummer zwei, generell ultra teuer. Also diese Riesenschiffe, die machen echt was her, wenn ihr euch das anschaut. Ne? Das sind richtig schöne Dinger dabei. Auch die Sternenzerstörer, sehr, sehr nice gemacht. Aber es wird auch nicht mehr produziert. Das ist nämlich jetzt wieder der Klassiker, FFG wieder hier am Start. Die haben das hier abgegeben an Atomic Mass Games und die haben das dann übernommen, haben, glaube ich, nochmal so ein Set mit Karten released, haben das eine Zeit lang sich drum gekümmert. Aber dann irgendwann kam die Nachricht, das wird es jetzt nicht mehr weitergeben. Ich weiß nicht warum, Shatterpoint vielleicht zu erfolgreich oder generell irgendwelche Gründe. Das führt dazu, dass man natürlich dann hier bei eBay Kleinanzeigen zuschlagen müsste. In manchen Shops gibt es auch noch so ein paar Restposten. Also drei Gründe, unglaublich viel Platz, viel zu teuer. Es empfindet momentan keinen Support mehr. Ich hätte da dennoch mal die Hoffnung, dass, traurigerweise ist das ja so eine Strategie, dass die vielleicht irgendwann nochmal wieder mit Version 2 kommen. Bei X-Wing war das ja so der Fall. Also X-Wing lief und dann kommt dann irgendwann so der Punkt, wo sie sagen, okay, das ist jetzt Version 2, du musst dir alles neu kaufen. In Anführungsstrichen, naja, die hatten so Packs dafür, dass man so Converter-Packs, aber ja. Anyway, das Armada auf jeden Fall noch ist für mich das richtig gute Spiel. Also das ist so ein richtiger Dogfight ist das falsche Wort, aber so vergleichbar mit so großen Kriegsschiffen. Du hast dann die kleinen Fighter, die du da mitnimmst, die Schiffe beschützen müssen auch, weil es dann auch Bomber gibt und so weiter. Also wirklich sehr schön gemacht. Ich finde es sehr strategisch und da fühle ich mich wirklich wie so ein großer General, der da seine Armeen hin und her schiebt. Und das könnte, glaube ich, für alle interessant sein, die so genervt sind von den X-Wing-Schablonen, wo du sagst, oh ja, jetzt bin ich wieder in den Asteroid geflogen oder zu weit und dann doch wieder aus dem Fenster raus und dies, jenes, weil dieses Element gibt es hier auch, aber in vernünftig und sehr gut vorhersehbar, mit auch wirklich so einem sehr schönen Zollstock quasi, wie man das so steuern kann, das ist auch wirklich dann entscheidend. Also was sie da noch haben, ist Schnelligkeit. Also je schneller du fliegst, umso schwieriger ist es, eine Kurve zu fliegen. Tolles Spiel. Ich bin froh, dass ich es hier habe. Ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Kaufe ich mir noch weitere Schiffe? Ja, nein. Oder bin ich jetzt erstmal happy mit dem, was wir uns hier angeschafft haben? Aber das ist für mich die präferierte Wahl gegenüber X-Wing. Aber mit vielen Problemen. Also mit vielen Gründen ist auch genau nicht zu kaufen.
Ja gut, aber dann hast du ja eigentlich noch genug Content. Dann brauchst du eigentlich keinen neuen, sondern müsstest dir nur neuen kaufen für viel Geld.
Ja, du weißt ja, wie das ist. Ne? Man braucht theoretisch gar nichts davon. Und nein, wir haben ja genug Schiffe und es ist auch spielerisch so, dass es jetzt, dass du es nicht unbedingt bräuchtest. Also du allein mit den Missionen und so weiter hast sehr viel Wiederspielwert und es gibt auch noch so diese Missionspacks da, die man kaufen, also mit so ein bisschen thematischen Szenarios. Die haben wir auch gar nicht gespielt bisher. Ich glaube, da ist noch viel zu holen, aber ja, das ist so ein Spiel, ja. Da gehst du ein bisschen mehr rein ins Geld.
Ja, gut. Also heute Platz 47 und 41 bis 20. Vielleicht 40. Ja, aber wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Mein erster Titel, und zwar auf der Platz 40, ist ein sehr bekannter und auch ein Titel, den ich seit vielen Jahren im Regal habe und auch da sehr gerne pflege. Und zwar ist das Everdell. Ich weiß gar nicht, Stefan, ob du Everdell schon mal gespielt hast.
Ja, natürlich, mit meiner Frau sehr gerne. Also das ist so, absolut. Titel, den ich auch sehr gut finde.
Er hat einfach eine sehr, sehr niedliche Optik mit ganz vielen Tierwesen. Hat ein simples Worker-Placement, wo wir uns Ressourcen holen. Der Clou ist ja wirklich einfach, sich seine Stadt da auszubauen mit den verschiedenen Gebäuden oder auch Wesen. Und wir können uns ja auch eben, je nachdem welches Gebäude oder Wesen wir uns holen, können wir die anderen kostenlos bauen. Und das ist ja so der Clou des Spiels. Ich habe damals die Pearlbrook-Erweiterung gehabt und auch relativ schnell wieder aussortiert. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt ist ja langsam, gibt es ja diese Complete Edition. Die habe ich schon gesehen. Die sieht unfassbar riesig.
Ja,
bin ich noch am Überlegen. Aber tatsächlich, als ich die Liste erstellt habe, war auch noch Everdell Farshore bei mir auf der 40 und nicht das normale Everdell. Aber da hat mich Simone tatsächlich eines Besseren belehrt. Denn Everdell Farshore ist einfach das zugänglichere Everdell. Also du hast nicht diese Notwendigkeit, dass du für das eine geplante Gebäude genau die andere Person hast, sondern du kannst quasi mit so einem Anker die gleiche Farbe bauen umsonst. Das ist, nimmt so ein bisschen diesen Reiz raus, ist trotzdem ein super Ding, aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass das Everdale Fahrshow auch gehen kann und wir stattdessen uns lieber auf das normale Everdale konzentrieren. Und das ist ein Spiel, das kriegt man relativ schnell erklärt, hat aber ziemlich Spieltiefe und man merkt immer, wenn man gut spielt, dass die anderen schon eine Jahreszeit weiter sind, weil es ja so eine dynamische Abwechslungsgeschichte hat. Und wenn man am Ende dann noch drei Züge mehr hat, dann merkt man, okay, ich habe eigentlich ganz gut gehaushaltet hier mit meinen Sachen. Everdale, immer noch ein richtig schönes Ding, was immer wieder bei uns auf den Tisch kommt.
Ja, ich habe nur die normale Variante, aber das stand auch immer so zur Debatte, ob man das nochmal man in die ganzen Erweiterungen mit reingehen will, auch Fahrshow nochmal überlegt, aber gab es bisher einfach jetzt nicht die Zeit oder da gab es einfach andere Titel, aber da weiß ich zum Beispiel auch, meine Frau wird es auch weiterhin feiern, also sie mag die Basisvariante, daher safe pick auf jeden Fall.
Genau, was hast du denn mitgebracht, Stefan, auf deine 40?
Ja, ist ein anderes Safe-Pick, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ist ja meiner Sicht Gaia-Projekt. Und zwar ist das ja von Jens Drogemöller und der hat ja die Terra Mystica-Variante vorher gemacht und auch Age of Innovation. Und ist jetzt hundertprozentig sicher zu wissen. Da müsste
genau,
ich
zusammen mit BGG Held fragen. Ostertag.
Ja. Genau. Und Fun Fact, Terra Mystica war eins der ersten Spiele, die ich mit meiner Frau gespielt habe, als wir ins Brettspiel-Hobby eingestiegen sind, zu zweit, also auch Doppelfehler direkt, weil das macht überhaupt keinen Sinn, zu zweit zu spielen und direkt ein ziemlich harter Brocken. Das Gaia-Projekt, Terra Mystica und Age of Innovation, die drei Spiele zeichnen sich alle dadurch aus, dass es eigentlich keinen Zufall gibt. Also das heißt, du kannst relativ gut Strategien exekutieren, natürlich je nachdem, was die Gegner machen, welche Felder sie dir wegnehmen. Und es hat natürlich dadurch auch eine entsprechend hohe Interaktivität und gibt da auch sehr viele Diskussionsthreads, um welche Völker sind wie gut, also auch nicht 100% balanced, aber ich glaube für uns Normalspieler wahrscheinlich ausreichend. Und von diesen drei Titeln bin ich mit Terra Mystica nie so hundertprozentig warm geworden, weil ich immer so ein Problem hatte mit diesen Leisten an der Seite. Ich fand, die waren so ein bisschen aufgesetzt. Das war zumindest so meine Wahrnehmung. Da gibt es diese, ne, also die gibt es bei Gaia Projekt auch. Aber da haben die eine viel wichtigere Funktion im Spiel, dass du dadurch noch Fähigkeiten freischaltest, wie du dich bewegst. Und für mich ist das Bessere von den beiden Spielen. Und ich habe jetzt erst eine Partie Age of Innovation hinter mir. Und das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht das besser als Terra Mystica, aber hat jetzt auch nicht so bei mir so diesen Vibe ausgelöst. Ich vermute, dass Terra Age of Innovation in der Masse populärer ist. Vielleicht liegt es auch am Thema, weil es eben das eine Sci-Fi, das andere Fantasy und das ist ja ein bisschen eher dieses Fantasy-Setting eher populärer. Aber ich mag das Spiel extremst gerne. Ich habe auch immer wirklich eine Zeit damit verbracht, das sehr aktiv bei Boardgame Arena zu spielen und dann wirklich mal so ein bisschen tiefer in diese ganzen Strategien versucht einzutauchen. Und es ist halt wirklich für so strategische Füchse, Leute, die sich da reinfuchsen wollen, ein Top-Titel, weil eben einfach Zufall bis auf ein Minimum reduziert ist.
Ja, also ich habe gerade geguckt, Gaia-Projekt wurde in diesem Monat doppelt so häufig gespielt wie Terra Mystica und auch mehr als Age of Innovation tatsächlich.
Und
also,
in der Summe Age of Innovation und Terra Mystica zusammen?
Ja gut, Age of Innovation ist ja noch relativ neu, während Terra Mystica ja schon fast zu den Klassikern zählt. Da hat's aber, also der Unterschied von Terra Mystica 2012 erschienen, hat gelockt 170.000 Plays und Gaia Project 2017, also 5 Jahre später, erschien schon 125.000. Also ich würde tippen, dass die meisten da auch eher zu Gaia Projekt greifen. Das sagt ja auch der Overall Rank bei BGG. Ich habe auch beides gespielt und würde auch sagen, Gaia Projekt spricht mich auch einfach so, ich weiß nicht, es spricht mich ein bisschen mehr an. Es ist so ein bisschen runder noch als Terra Mystica. Aber ich habe es bisher auch noch nicht so häufig gespielt, weil es eben zu zweit nicht gut funktioniert. Aber ich mag die Mechaniken. Ne? Ich mag diesen Mechanismus auf dem eigenen Board. Ich mag das Ausbreiten auf der Map. Das ist einfach ein cooles Ding.
Absolut. Und ich finde, es hat auch zum Beispiel anders als Size zum Beispiel da auch wirklich durch den Aufbau und durch die frühen Aktionen deiner Mitspieler nochmal mehr Impact auf was machst du. Also die ersten Runden sind jetzt nicht so klar vorgegeben. Ne, bei einem Size ist das ja mittlerweile, außer ich glaube durch die dynamischen Bretter ändert sich das leicht, aber du kannst ja googeln, Size, dann hast du eigentlich so den perfekten Zug bis Runde 9 oder so für jedes Volk, wo du dann anfängst, langsam deine Insel zu verlassen. Aber das ist ein anderes Thema. Gaia-Projekt, Platz, wo sind wir?
Platz 39 kommen wir jetzt hin. Und das
40, genau. Platz Gaia-Projekt, Platz 40, jetzt 39.
Ja, genau, jetzt haben, da habe ich schon ausführlich drüber gesprochen, deshalb nur ganz kurz erwähnt. Aridia, das Spiel, was tatsächlich uns dieses Jahr lange begleitet hat, von Cody Miller und Ira Fay designed. Und das ist quasi das RPG-Rollenspiel. Computer-Ding, Open World auf den Tisch gebracht. Ne, mit einem Kampfsystem, wo man sagen muss, das ist auch durchaus glücksabhängig ein bisschen. Ne, man hat Würfel, man hat verschiedene Strategien. Das ist alles so, dass man das auch ein bisschen mögen muss. Aber das, die große Stärke von dem Spiel ist einfach die Erkundung, die Geschichten, die Easter Eggs, die versteckt sind. Man hat so eine Art Role-Playing-System, dass man quasi die Charaktere, die NPCs, mit denen man interagiert, auch selber spielt. Das heißt, die Gruppe fragt dann quasi einen anderen aus der Gruppe und fragt, hey, wie sieht's aus? Kannst du mir was über den Fluss erzählen? Und es sind immer auch noch Anleitungen dabei, wie die gesprochen werden sollen. Und dadurch kommt einfach eine große Immersion zustande. Da sind keine riesen epischen Geschichten dabei, wie man es häufig aus Fantasy kennt und was mich tatsächlich auch eher anödet, sondern das ist hier geerdet. Dass man quasi einen Exilanten spielt oder eine Exilantengruppe, die sich rehabilitieren wollen, um wieder quasi aus dem Land gelassen zu werden. Und dafür versuchen wir einfach vielen Leuten bei verschiedenen Sachen zu helfen. Wichtig ist, das Ganze auch relativ am Stück zu spielen. Also das bringt euch nichts, wenn ihr euch dafür einmal im Monat trefft. Das wird ziemlich in die Hose gehen, sage ich mal, außer ihr spielt dann 12 Stunden am Stück vielleicht, was durchaus auch möglich ist. Aber es ist vor allen Dingen auch so, dass auch Quests, wir haben jetzt, glaube ich, über 50 Stunden, glaube so knapp 55 gespielt, dass das schon so ist, dass auch Quests vom Anfang vielleicht nach 40 Stunden dann erstmal wieder aufgegriffen werden. Und da muss man sich schon auch ein bisschen an die Charaktere und die Geschichten erinnern. Dennoch, das ist eine Erinnerung, wo ich sage, das ist eins der besten Kampagnenspiele, wenn nicht sogar das Beste gewesen, was ich bisher gespielt habe. Es hat unfassbar Spaß gemacht und ja, ich kann Aridia wirklich wärmstens empfehlen. Ja, gerade wenn man aber auch sagt, okay, das Gameplay ist mir vielleicht nicht so wichtig wie die Geschichte, denn ich würde sagen, das wird jetzt den Gloomhaven-Spieler wahrscheinlich nicht hinter den Baum hervorlocken, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Aber es ist trotzdem richtig cool.
Ist es das Beste?
Ja,
also Kampagnenspiel? Also kommt noch ein weiteres, ist ja die Frage, ja, das in deiner Liste.
Ich war ein bisschen ängstlich. Nee, kommt keins mehr.
Okay, das ist ja eine Aussage. Das, ja. Und das ist mir auch schon klar geworden, ne, der Fokus liegt hier auf der Story, auf dem Erkunden. Mhm. Und vielleicht Frage dazu, Seven's Continent, wie hast du das gefunden, empfunden im Vergleich zu den anderen Spielen?
Ja, Seventh Continent habe ich tatsächlich nicht gespielt, auch aufgrund dessen, dass mir Leute gesagt haben, dass das auch durchaus frustrierend ist, ohne Hausregeln, dass man dann eben mittendrin sterben kann, wieder von vorne anfangen muss, irgendwie sowas, habe ich so im Kopf. Es wirkt aber auch ganz anders. Also Seventh Continent ist, glaube ich, so ein bisschen mehr auf, also das ist definitiv open-worldiger, ne? Also bei Seventh Continent gehst du ja wirklich auf der Map immer so weiter. Hier ist es eher so, du hast verschiedene Schauplätze. Ne? Du gehst über eine große Map und gehst dann an die Schauplätze. Ich würde auch sagen, die ist auch geradliniger, als man denken mag vielleicht, wenn man Open World hört. Macht dann tatsächlich recht viele Quests gleichzeitig auf, Aridia, aber du machst schon relativ ähnliche Sachen. Also wenn ich jetzt das nochmal spielen würde, dann würde der Weg auch ähnlich sein. Also es ist schon so, dass du einen gewissen Weg vorgegeben hast. Ja. Das hast du,
glaub, also spielst du einmal und verkaufst es dann auch wieder? Oder
nee, ich werde es nicht verkaufen, weil das schon sich so
sehr in meinem Herz gewandt hat. Okay, du spielst es einmal und kaufst es danach, aber also spielst es danach wahrscheinlich nicht mehr.
Vielleicht in 10 Jahren, wer weiß. Also ich kann mir vorstellen, gerade weil die Geschichten auch so nett sind und das ist jetzt nicht dieses riesen epische Ding, dass man damit auch Jugendliche, glaube ich, ganz gut ranziehen kann. Ne? Vater, Sohn oder Mutter, Tochter oder wie auch immer in einer gewissen Familienkonstellation, wenn man sagt, okay, wir setzen uns jetzt wirklich mal einmal in der Woche hin und machen hier einen Familienabend und wir spielen Aridia. Ich glaube, das könnte super gut funktionieren, ne, ab einem gewissen Alter, weil es wirklich auch fesseln kann.
Ja, ich habe mal gegoogelt und sehe jetzt keine deutsche Lokalisierung am Horizont. Nee.
Das war ja auch bei Xia nicht so. Ist ja ein relativ kleiner Verlag, hohe Produktionskosten, hoher Preis. Ich denke, da fürchten sich einfach ein paar deutsche Verlage vor.
Ich hoffe hier einfach auf Frosted Games, die einfach so viele gute Titel sich einverleiben. Und
da würde es irgendwie ja dann doch reinpassen. Aber wenn du bedenkst, dass da Thunder Road Vendetta mit 150 Euro schon auf einem Sammelexemplar betitelt wurde, glaube ich, sind da die Margen zu gering.
Wirtschaftlich nicht die weiseste Entscheidung.
Ja, vor allem, weil du viel übersetzen musst. Also da steckt richtig Arbeit hinter. Du hast ja eine ganze Box an Karten, die du übersetzen müsstest und das ja auch noch gut übersetzen müsstest. Also würde mich wundern, wenn es einen deutschen Verlag finden würde. Es würde mich aber umso mehr freuen, weil es wirklich ein fantastisches Spiel ist.
Ja, wäre Instant Buy, glaube ich, für mich und meinen Sohn. Ne? Also der hätte, glaube ich, würde es feiern, aber dafür sind die English Skills nicht vorhanden.
Ja.
Nun gut, mein Platz 39, ich schaue mal lieber in die Liste, bevor ich es aus dem Kopf heraus mache, ist War Chest. Kriegstruhe auf Deutsch, generell zwei Personen, Strategiespiele sind ein großer Teil meiner Liste, einfach weil das so eine Tradition zwischen mir und dem Sohn ist. Das sind Spiele, die uns immer begeistert haben und für mich ist War Chest bis heute eines der tollsten Zwei-Personen-Battler in der Form. Warum? Weil es erstmal spielmechanisch ganz toll gelöst ist. Es fängt schon beim Drafting an. Also nur in der Erstpartie nimmt man mal das Setup, was einem da vorgeschlagen wird. Aber in allen weiteren Partien draftest du sie ja eben aus 8 Möglichkeiten dann dein Vierer-Team zusammen. Und ich muss sagen, es gibt 3 Erweiterungen dazu. Ich habe keine einzige. Ich habe wirklich nur die Base-Variante, die reicht für uns vollkommen aus. Und dann aber auch spielmechanisch. Es ist halt wirklich so schön. Es hat diesen Backbuilding-Charakter. Es hat so viele strategische Elemente. Es hat natürlich Glücksmomente, die auch dazu beitragen und die ich hier genau richtig eingesetzt finde. Ne? So nach dem Motto, hat er denn jetzt noch? Hat er wirklich das Glück gehabt und 2 davon gezogen? Boah, ich weiß es nicht. Und dann riskiert man es und hat natürlich versagt. Er hatte wirklich Glück gehabt. Und dazu ist es halt wirklich so ein schönes Chess-Game plus Meta-Game. Auf welche Figuren gehst du? Welche nimmst du? Ein bisschen schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe es auch noch nie zu viert gespielt. Also wirklich immer zu zweit. Und kann es aber nach wie vor empfehlen. Das ist preislich natürlich ein bisschen teurer. Dafür hast du natürlich die schönen Pokerchips dabei. Also es ist auch wirklich sehr hochwertig gemacht. Und für die Leute, die dann auch Lust haben, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen, gibt es eben auch 3 Erweiterungen. Die dritte erscheint, glaube ich, gerade beim Schwerkraftverlag. Nightfall ist auf Deutsch und Hinterhalt auf Nightfall ist auf Englisch und Hinterhalt, glaube ich, auf Deutsch. Bestimmt gut. Ist auf jeden Fall noch viel, viel Material, wenn man jetzt dazu hört und sagt, oh ja, das begeistert einen, aber für mich auch die Grundbox, würde ich sagen, ist erstmal für viele, viele Partien vollkommen ausreichend. Das War Chest, tolles Zwei-Personen-Spiel.
Ja, ich habe es ja auch mit dir damals gespielt, seitdem ist es immer noch irgendwie auf meiner Wunschliste. Es ist ja dadurch, dass es bei Schwerkraft erschienen ist, relativ preisstabil.
Ja.
Ich würde es einfach gerne nochmal ausprobieren. Ich fand das damals ein bisschen schwer, auch so einzuschätzen, was ziehe ich jetzt aus dem Beutel, wen kann ich denn zu welcher Zeit ja, akquirieren oder aktivieren. Und das fand ich sehr schwer, aber das heißt nicht, dass ich es schlecht fand. Ich müsste es einfach jetzt noch ein paar Mal spielen. Aber es hatte mich auf jeden Fall damals angefixt, auch weil das Material einfach gigantisch gut ist.
Ja, und dazu vielleicht die, ich meine gerade die englische Variante ist dann nochmal billiger, ne? Die ging ja auch.
Ja, aber auch das ist natürlich preisstabil. Es liegt ja auch am Material an sich, ne? Also das ist einfach riesig. Ja.
Das, genau.
Diese Chips
das und ist so. 42 Euro und 55 Euro bei Schwerkraft. 42
was nicht zu viel ist, definitiv nicht. Ne? Also ich kaufe viel teurere Spiele. Aber
ja, also das wollte ich damit nicht sagen, aber es ist natürlich, ja. Ne, also es ist generell viel Geld. Aber dafür eben sehr hochwertig. Ne? Also es ist wirklich ein, mit der Box und allen und eben die Chips dann dabei. Ja. Ja, wenn man, das ist jetzt nicht in der Liste, aber mal das komplette Gegenteil dazu empfehle ich immer Kern. Das gibt's, glaube ich, oft für 5 Euro schon, irgendwo 10 Euro maximal.
Auch das hast du mir damals auch gezeigt, ja. Das fand ich aber schöner, nicht so spannend wie das andere.
Schöner Zwei-Personen-Spiel.
Gut, Simon. Ist aber auch nicht in deiner Top 100. Also so gut
ist auch nicht in meiner, sagen. So gut ganz nicht. Nein, es ist ein richtiges schlechtes Spiel. Ist nicht in der Top 100.
Ja, über meinen nächsten Platz, den Platz 38, muss ich gar nicht lange sprechen. Das haben wir hier lang genug im Podcast getan. Sucht euch die entsprechenden Folgen raus. Ich glaube, wir haben sehr viel darüber gesprochen. Es ist Rebel Princess, das wunderbare Stichspiel mit unterschiedlichen Regeln in jeder von den 5 Runden, wo wir gewisse Stiche eben nicht oder gewisse Karten eben nicht bekommen wollen. Das ist ein schönes, gute Laune, ein bisschen Ärgerspiel, ist von der Komplexität nicht so hoch, bietet sehr viel Abwechslung und ist für mich so eins der Titel, die, wenn wir zu meinen Eltern fahren, immer auf den Tisch kommen. Ich bin davon sehr begeistert, möchte anfügen, da habe ich nämlich letztens das gesehen, dass die Version von Bezier Games tatsächlich eine Regel drin hat, dass wenn du alle schlechten Karten bekommst, du Pluspunkte kriegst. Und das werden wir jetzt demnächst nochmal ausprobieren, weil das natürlich dann nochmal den Reiz erhöht, wenn jemand alle schlechten Karten bekommt, dass er sich den restlichen versucht dann auch noch einzusacken. Weil das ist so ein bisschen das, ja, es ist natürlich auch glücksabhängig, ne? Je nachdem, wie viele von diesen schlechten Karten du hast. Aber vielleicht kann diese Regel das Ganze nochmal ein bisschen umschiften. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und es kommt ja dieses Jahr auch noch eine neue Version heraus, und zwar bei Bezier Games, das ist dann Zombie Princess. Ich bin mal gespannt, was sie sich da Neues einfallen lassen. Und da Ted Alsbach da der Autor ist, der ja auch für Maglev Metro eins unserer großen, schönen Spiele und der die Erweiterung auch zu Rebel Princess gemacht hat bei Bezier Games, glaube ich, wird das ein richtig gutes Ding. Rebel Princess kommt immer mit irgendwie, wenn man einen lockeren Abend noch haben will. Richtig gut.
Ja, ich habe es einmal versucht zu spielen, das ist ein bisschen in die Hose gegangen, das lag aber eher an meinen Mitspielern, die Probleme mit dem Konzept Stichspiel hatten.
Ja, das ist eben das Ding, glaube ich. Ne?
Da habe ich gedacht, ich möchte doch auch mal in diese Stichspielwelt eintauchen und dann wurde es mir versaut und ich habe eine Quittung bekommen und gesagt, nein Stefan, Stichspiele sind nichts für dich, was aber was für mich ist. Und ist ein Martin-Wallace-Spiel. Mhm. Das hat eigentlich eine Ablösung bekommen, obwohl es schon zwei unterschiedliche Spiele sind. Es hat sich dennoch aus Nostalgiegründen und eigentlich aus dem Punkt, dass ich es nach wie vor doch gerne spielen möchte, auf Platz 38 geschlichen. Und die Rede hier ist Martin-Wallace Wildlands.
Wildlands, noch nie gehört.
Wildlands, noch nie gehört, um Gottes Willen. Und zwar Wildlands ist auch wieder hier so ein Figuren auf dem Dudes on a Map Spiel. Also strategisch versuche ich gegen die anderen zu agieren, aber das hat zwei schöne Twists. So, Nummer eins ist, das Spielfeld ist in Zahlenfelder aufgeteilt. Und jeder zieht am Anfang 10 Karten. Und du hast 5 Figuren in der Regel. Und du hast 5 Diamanten von dir. Mhm. Beziehungsweise, Moment, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Ne? Du hast 5 Diamanten, die anderen dort quasi platzieren dürfen. Und du musst dich quasi entscheiden, wo auf dem Feld von diesen 10 Möglichkeiten platziere ich meine Figuren Und wo werden nachher Diamanten der anderen drauf liegen? Die Diamanten sind nämlich Teil des Siegpunkte, also des Siegkonzepts, denn wenn du 5 eingesammelt hast, gewinnst du. Du kriegst aber auch welche, wenn du gegnerische Figuren besiegst. Mhm. Und das ist schon so ein netter Twist, dass du am Anfang strategisch überlegen musst, da fließt schon ein bisschen Zeit des Spiels hinein, wo platziere ich jetzt meine Figuren und wo weiß ich, dass nachher gegnerische Diamanten liegen werden. Das Spiel ist eigentlich erschienen als Vierspieler-Spiel und ich habe das auch sehr oft als Vierspieler-Variante gespielt. Es hat aber auch 2 hervorragende Zweispieler-Maps und die auch wirklich sehr gut funktionieren.
Okay.
Natürlich hier wieder mit dem Sohnemann oft gespielt, aber nicht nur. Und das war eine Zeit lang wirklich so ein Spiel, was man Leuten auch gut geben konnte, die jetzt vielleicht gar nicht so in diesem konfliktreichen Spiel drin sind. Und hat da viele schöne strategische Komponenten, hat auch viele interessante Figuren. Alle spielen sich ein bisschen unterschiedlich. Ich finde eine davon etwas overpowered, aber das ist okay, kann man dann vielleicht dem unerfahrensten Spieler geben. Aber für mich immer so ein schöner, netter Klassiker, hat auch so ein bisschen den Gedanken von Multi-Use-Cards, weil du immer schauen musst, wie investierst du deine Karten am besten. Die Karten sind auch für unterschiedliche Sachen benutzbar. Es hat ein Teil, was es immer so ein bisschen schwierig macht zu spielen. Es gibt so die Möglichkeit, so zu unterbrechen, die Züge, wenn jetzt jemand gerade einen Diamanten eventuell aufheben will oder jemand angreifen will. Da gibt es so Möglichkeiten, das braucht 1-2 Partien, um das wirklich so gut zu verinnerlichen, wann das Sinn macht, wann nicht. Aber ist für mich ein toller Klassiker und Anekdote zum Anfang. Hier sind vielleicht so mal die Geheimtipps, die man nochmal eine Chance geben kann.
Habe ich noch nie gehört tatsächlich. Klingt aber irgendwie auch ein bisschen spannend. Also es ist dann eher schon wieder auch so ein Duell-Charakter.
Ja, dabei. Natürlich. Ne? Also es ist schon Duell gegeneinander. Es gibt immer so unterschiedliche. Du kannst ja entweder gewinnen, indem ich vielleicht ein bisschen versuche, also die Gegner zu besiegen oder die Diamanten einzusammeln. Also kannst das Spiel auch komplett spielen, ohne zu kämpfen, theoretisch. Meistens
läuft
ist
der
immer
Kampf
ein bisschen
ab?
Vom
ist der
beiden.
Würfel gesteuert oder?
Nee, auch durch die Karten quasi, dass du sozusagen Anzahl immer eine Karte hinlegst und die macht dann Schaden, dann gibt's die Möglichkeit zu reagieren, dass du dich verteidigen kannst. Da gibt's dann Nahkampf, Fernkampf und dann hängt's immer so ein bisschen davon ab, die passenden Karten zu haben. Eine lustige Sache habe ich noch nicht erwähnt. Am Anfang, nachdem du dich entschieden hast, wo deine Figuren stehen, stellst du die nicht sofort aufs Brett, sondern in jeder Runde aktivierst du mindestens eine Figur. Das heißt, du kannst dir auch so ein bisschen so einen Hinterhalt eventuell aufbauen. Also das Spiel entfaltet sich so langsam, weil in der Regel suchst du erst eine Figur aus, die vielleicht eventuell gut einen Diamanten von dir einsammeln könnte oder gut angreifen kann. Und dann erscheinen im Laufe des Spiels immer mehr Figuren auf dem Spielfeld. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne klimatische Entwicklung.
Klingt wirklich ganz spannend. Martin Wallace kann ja eh gute Brettspiele machen, würde ich sagen. Ne?
Absolut, absolut. Bin ich da ein großer Fan von, ohne jetzt besonders viele Sachen von ihm gespielt zu haben.
Ja, sehr schön. Okay, ja.
Platz 37.
Haben wir schon was mitgenommen hier wieder, genau. Platz 37 ist bei mir auch ein ganz kurzer Pick und das ist das Partyspiel schlechthin. Zumindest wenn man die letzten Jahre sich betrachtet. Das ist Top 10. Ein Spiel, was in so vielen Runden funktioniert, egal ob mit der Familie, mit Leuten, die man kennt oder auch mit völlig Fremden. Wir hatten es jetzt auch im Urlaub wieder, dass wir nach einer Social Deduction Runde nochmal Top 10 mit einer jugendlichen Gruppe gespielt haben. Das war total skurril, weil man dann so irgendwie Kleidungsstücke einranken musste und der Generationenkonflikt da auch relativ deutlich wurde, wie jetzt ein weißes T-Shirt einzuordnen ist. Aber das ist immer witzig. Und wenn man dann um 3 Uhr nachts beim Brettspiel Wochenende irgendwie nachmacht, wie jemand besoffen die Tür reinkommt oder so, das ist einfach was, das bleibt im Kopf. Da entstehen so viele Insider und das macht einfach so einen großen Spaß. Das nutzt sich kaum ab, weil es in jeder Runde auch nochmal anders ist. Und ist so, wenn man sich für ein Partyspiel entscheiden müsste, was man im Regal hat, womit man Leute auch überzeugt, die vielleicht sonst keine Brettspiele spielen, dann ist es
Top 10. Ist es Time's Up?
Nee, da ist Top 10. Ganz ehrlich.
Top 10, super Pick. Top 10 ist ein schöner Pick.
Weil du vor allen Dingen auch, weil du, ich glaube, weil es noch mehr Leute erreichen kann als jetzt Time's Up, weil zum Beispiel meine Schwester, die mag das nicht so gerne, gestresst zu werden in Spielen. Und ich ehrlich gesagt auch nicht so gerne, auch wenn ich das in Time's Up okay finde. Aber Time's Up ist schon ein Stressspiel, ne, mit der Zeit und allem drum und dran. Und
ich glaube, und sich nach vorne zu stellen, das ist auch jetzt nicht jedermanns Sache, ne? Also dann irgendwie.
Ist bei Top 10 ja auch der Fall, dass man das vielleicht machen müsste, dann kann man aber sich auch dann irgendwie Aufgaben aussortieren,
wo es. Ja, aber du bist einer von vielen und du bist vielleicht auch nicht der Erste, kannst so ein bisschen schauen, was machen andere vor dir und ne, bei Time's Up stehst du ja und alle gucken gebannt auf dich, was macht die Person jetzt.
Ja. So sieht's aus.
Also Top 10 finde ich auch ein tolles Spiel. Ich hatte mir Wavelength mal besorgt, aufgrund des Shut Up and Sit Down Reviews. Und für mich hat Top 10 das gekillt. Also das.
Wavelength ist okay, aber.
Ja, genau, ja, das ist okay, aber irgendwie das war das auch immer so nett, aber Top 10 ist einfach das viel bessere Spiel, ne, in der Hinsicht.
Man ist auch viel mehr investiert und man hat viel mehr Emotionen. Also Wavelengths ist okay, aber Top 10 würde ich auch sagen, ist das definitiv das bessere Spiel.
Ja, gute Wahl.
Gut, weiter geht's. Wie sieht's denn bei dir mit der 37 aus?
Ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen und das ist bei mir Harmonies. Ich gehöre ja zu der verrückten Gruppe an Menschen, die Harmonies lieber spielen als Cascadia, ohne zu sagen, dass Cascadia ein schlechtes Spiel ist. Das ist natürlich ein hervorragendes Spiel, das spielen wir auch sehr, sehr gerne. Habe ich auch sehr viel gespielt. Aber Harmonies ist für mich immer noch so dieses Go-To-Spiel. Ich glaube, ich kenne kein Spiel, was ich öfters verschenkt habe, welches auch so viel Erfolg hatte, dass es dann von den Beschenkten, welches nie Hobbyisten waren, so wie wir, sehr oft gespielt wurde. Also das hat immer Erfolg gehabt. Also habe ich 100% Schenk-Erfolgrate, immer ganz viel gespielt. Mögen alle immer sehr, sehr gerne. Und ja, daher haben wir ja schon öfters mal drüber gesprochen, mag ich ultra gerne Platz 37.
Sehr gut. Bei mir ist der Platz 36 auch recht kurz und knapp schon wieder. Ihr merkt, wir kommen wirklich in diese Sphäre, wo wir einfach über die meisten Titel schon ausführlich gesprochen haben. Wobei ich bei Planet X nicht sicher bin. Haben wir über die Suche nach Planet X schon mal ausführlich gesprochen? Ich glaube nicht.
Ich glaube ausführlich nicht. Wir hatten es, hatten wir nicht mal in
irgendeiner Top-Liste. Wir müssten mal eine Top-Folge für Deduktionen machen. Nee, haben wir nicht gemacht bisher. Dafür,
ja, hervorragende Wahl. Ne? Ja. Also es ist auch das beste Deduktionsspiel, würde ich sagen.
Ja, mittlerweile würde ich sagen, ja, nee. Mittlerweile würde ich sagen, nein. Ja, das kommt, ja,
dann kommt noch. Das kommt noch.
Das kommt dann noch. Hoffe ich, warte. Es kommt noch. Es ist bei mir aber in der Top 10, glaube ich, drin. Oder knapp, ja doch, es ist auf Top 10.
Hatten wir Bombusters schon?
Ja, nee, Bombusters ist bei mir auch gar nicht drin. Das liegt, warum ist Bombusters nicht drin?
Du hast doch 30 Trilliarden Mal gespielt.
Doch, Bombusters hatte ich auf der 46. Also.
Ja.
Bitte. Kannst du uns das nicht merken oder was?
Als wäre es gestern
10 Wochen her oder so. Ja. Nein, also Suche nach Planet X ist eins der besten Deduktionsspiele. Wenn ich drei nennen müsste, wäre Planet X auf jeden Fall dabei. Es ist halt ein bisschen frustrierend, wenn man es nachher nicht packt. Und es ist frustrierend, weil Simone da drin einfach unfassbar stark ist. Ja, also wir suchen die Planeten oder den Planeten X.
Und deshalb ist es auch nicht auf Platz 1.
Simone ist so gut kann. Das Ding ist, das Coole bei dem Spiel ist, es ist nicht nur wichtig, Planet X zu finden, sondern auch die anderen Himmelskörper.
Ja,
und das macht es eben nochmal ganz besonders für alle, die sagen, boah, Weltraum überhaupt nicht meins, die Suche nach der verlorenen Spezies funktioniert ähnlich, da gibt es so zwei, drei Punkte, wo ich sage, das macht es ein bisschen schwächer als Planet X. Gerade diese Karten, die man sich da, da einsammelt, die finde ich ein bisschen weird. Die machen es ein bisschen unrund. Aber an sich ist trotzdem ein fantastisches Deduktionsrätsel. Mir gefällt das Space-Setting halt und auch dieser Mechanismus. Ja. Was mache ich jetzt als nächstes? Weil ich ja mit Zeit bezahle und vielleicht beim nächsten Zug dann erstmal wieder länger warte, bis ich überhaupt dran bin, je nachdem, wie stark die Information ist, die wir uns abrufen. Und es hat eine deutliche Hürde, wenn du neu in dem Brettspiel drin bist. Also das kann ich jetzt nicht gut mit Leuten spielen, die das noch nie gespielt haben, weil das ist einfach ein hochkomplexes Ding und da werden Fehler passieren und selbst uns passieren da auch Fehler, gerade in so Trugschlüssen und was weiß ich. Das ist hochkomplex. Das macht auch Solo Bock, auch wenn der Solo-Modus extrem hart ist. Macht's aber trotzdem richtig Spaß. Und für mich, ja, also das ist ein Spiel, das haben wir seit Jahren. Bei der Simone ist es schon lange auf der Eins und kommt da, glaube ich, auch nicht mehr so einfach weg. Ja, und jetzt kommt ja demnächst noch das tatsächlich der Nachfolger, The Search for UAPs. Mhm. Und der kommt, glaube ich, dieses Jahr noch bei Schwerkraft auf Deutsch und ist wohl noch mal eine Spur krasser. Ah, da okay. bin ich schon drin. Das werde ich mir auf jeden Fall holen.
Ja, das fände ich auch interessant. Und ich finde das ja auch nicht schlimm. Also du, alles, was du beschrieben hast, ne, das kann bei Planet X schon mal passieren, dass das, boah, irgendwie habe ich mich jetzt, irgendwo habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen und dann, aber okay, ne, so what? Das ist halt, also das, dafür gibt es halt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und finde das auch. Also für mich ist es, habe jetzt nicht so viel gespielt wie du in dem Bereich, aber definitiv das beste Deduktionsspiel.
Ja. Gut, weiter geht's. Wie sieht's bei dir auf der 36 aus?
Auf der 36 ist ein Spiel, wo ich mich ja ärgere, dass ich es nicht in der Top-Liste der letzten Jahre drin hatte, aber es dort schon auch erwähnt hatte, Andromeda's Edge. Das ist, du feierst es ja, glaube ich, auch.
Ja.
Und wir haben es beide erst so ein bisschen häufiger diese Saison gespielt, dieses Jahr. Ich liebe einfach diese Kombination aus Eurogame und trotzdem conflicting Space Opera, so leichte, wie heißt noch, Eclipse-Vibes, leichte Voidfall-Vibes, nur halt ganz anders, ne? Also eben nicht dieser deterministische Kampf, sondern natürlich auch ein Kampf, das ein kleines bisschen mehr hätte ich mir da noch gewünscht, sonst wäre es vielleicht noch weiter oben. Aber ganz tolles Spiel, Andromeda's Edge. Ich kenne Dwellings of Eldervale nicht, aber man hat ja gehört, dass das eigentlich eine Verbesserung sein sollte in ein paar wenigen Bereichen. Das ist der Vorgänger von Andromeda's Edge und daher habe ich da jetzt kein Interesse, das noch zu spielen und bin super happy mit dem Spiel.
Ich finde das richtig gut. Ich mag das richtig, richtig gerne.
Ja.
Ich finde, das ist so eine innovative Mischung. Also das ist ein Spiel, das hat ein ganz eigenes Spielgefühl. Ne? Und auch diese Worker-Aktion, die über deine Raumschiffe gehen und du die ganze Zeit planen musst, wann mache ich eigentlich was, wie weit kann ich fliegen und so. Ich finde das richtig so toll. Geil, dann kommen plötzlich dann absolut. Die Bedrohungen, die dich komplett weghauen jedes Mal. Und das ist frustrierend. Das ist auch ein Spiel, wo man definitiv auch ein bisschen Frustrationstoleranz haben sollte. Weil da gibt's schon so ein paar gemeine Sachen, die passieren können oder die dich dann doch sehr einschränken in dem, was du tust. Und ja, manche Leisten sind vielleicht auch zumindest wichtig, bis zu einem gewissen Punkt zu fördern, weil ich glaube, ohne Energieproduktion wirst du auch nicht viel weiter kommen, weil du damit ja auch dann andere Module aktivieren kannst. Aber das ist ein tolles Ding und das wird bei mir im Regal bleiben. Das ist ja richtig schön.
Ja, es wäre mittlerweile auch eines der besten Worker-Placement-Spiele, würde ich sagen, weil dieser Mechanismus so innovativ ist. Damals kannten wir es noch nicht, als wir die Top-Liste gemacht haben, aber das mit den Platzieren der Raumschiffe allein schon selber, ne, wo, wie weit kann ich weg? Du musst dann immer gucken, welche Alien ziehe ich dann an? Dadurch wird vielleicht wieder ein anderes Feld frei, wo ich eigentlich hingehen möchte oder für die anderen. Und dann natürlich mit dem Zurückziehen, das ist natürlich dann wirklich einfach super cool gemacht. Und ja, feiern wir beide. Es gibt viele Leute, oder was heißt viele, aber zumindest mal so ein, zwei Reviews auch gehört von Menschen, die das aufgrund auch dieser Glücksgeschichte nicht so feiern, ne? Auch beim Würfelkampf und die dann eher so Camp Voidfall sind, ja. Daher, das muss einem klar sein. Ne? Da ist halt ein bisschen auch gerade im Kampf so ein paar Glückselemente dabei. Da kann ein bisschen was passieren.
Auf jeden Fall.
Ja. Und stört's nicht.
Nee. Was mich auch nicht stört, ist, dass wir auf Platz 35 bei mir einen Titel haben, der wirklich einer der Hype-Titel des letzten Jahres ist. Und das in meinen Augen auch völlig zu Recht. Wir haben SETI, Search for the Extraterrestrial Intelligence. Ein Spiel, ein Eurogame, ein Heavy Eurogame, zumindest was die Komplexität angeht, bei der wir ja forschen wollen nach den außerirdischen Leben und wenn wir es entdeckt haben, vielleicht auch darüber noch besonders agieren wollen. Und das ist so ein schönes Tableau-Building, kartengesteuertes also alles geil dran so. Gerade diese Handkarten, die ich für alles Mögliche benutzen kann, für die Aktion, fürs Abwerfen, fürs Signal setzen. Ich muss die ganze Zeit irgendwie versuchen, was zu machen. Und ja, es ist ein krasses Mangelspiel. Wir hatten es in der letzten Folge natürlich bei Tigern schon erwähnt. Es ist ein Spiel, was dich auch wissen lässt, wenn du etwas schlechter gemacht hast als die anderen. Und es lässt dich auch tatsächlich wenig Ressourcen haben. Ne? Also du musst wirklich versuchen, das Beste aus deinem Zug rauszuholen. Und da hat man nicht jeden Tag Lust drauf. Aber allein durchs Thema und die Umsetzung ist es so innovativ auch und so gut umgesetzt, dass ich sage, ja, das ist für mich eins der besten Eurogames. Und von daher, Seti, ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Haben wir hier auch ausführlich drüber gesprochen.
Scheiß Spiel.
Finde ich nach wie vor super und freue mich tatsächlich bei der Erweiterung mehr auf die neuen Alien-Völker als auf auf die neuen Begegnungen, als auf diese asymmetrischen Fraktionen. Die brauche ich nicht im Spiel. Aber ich lasse mich gerne überraschen, bin da noch ein bisschen skeptisch, aber freue mich auch einfach auf die Abwechslung bei den verschiedenen Begegnungen, die einem dann bevorstehen.
Ich freue mich auf die asymmetrischen Völker, weil, also bei mir ist ja nicht in der Top 100 und ich kann auch nachvollziehen, dass das bei dir hier auf dem Platz ist. Absolut. Das wäre wieder so ein Spiel, so wie Arche Nova. Im Brettspielgeschäft würde ich es Leuten empfehlen, ja, wenn, je nachdem, was sie suchen. Aber selber hat mich das nicht ganz so begeistern können wie dich bisher. Und das sind auch wahrscheinlich zu wenig Partien, die ich bis dato hatte. Aber ich hatte schon immer so das Gefühl, dass du gerade am Anfang, so in der ersten Runde, gibt es eigentlich immer so ein paar Sachen, wie du spielen musst. Du musst schon immer so gucken, dass du da deine Produktion in Gang kriegst. Ne? Da gibt's, also dass du da deine erste Karte unten liegen kennst. Und wenn du das in der ersten Runde schon nicht hinbekommst, wird schon schwierig. Mit dem Scannen, ich hatte nie das Gefühl, dass alle Sachen gleich tariert sind, gerade in der Zweispieler-Variante. Und da gibt es ja, glaube ich, auch immer ausreichend Diskussionen drüber. Ist das gut, ist das schlecht? Ich glaube, du sagst auch, dass das
also
ist
zu dritt
okay.
Ist es definitiv austarierter, gerade beim Signal. Also ich glaube, wenn du zu zweit, wenn einer nur auf die Signale geht, dann kann es schnell unausgewogen werden. Aber ich würde nicht sagen, dass es dann komplett schlecht wäre oder so. Ich glaube auch, also du hast ja bei Tigern auch gesagt, auch da muss man ja eigentlich immer das Gleiche so ein bisschen in Gang bringen. Ich würde das auch mit Seti tatsächlich vergleichen. Auch bei Tigern musst du dir die Karten kaufen. Du musst auf jeden Fall deine Teeproduktion auf jeden Fall schon mal ein bisschen hochsetzen und so. Das sind einfach so Sachen, die man bei Eurogames häufig hat. Aber ich kann verstehen, dass du sagst, ja, mir ist das auch ein bisschen hakelig dann vielleicht oder so, ne?
Ja, und ich fand so, also so leichte Endeavor-Vibes, ne, so dass
so krass fand ich
hab das ja auch schon versucht einzuschränken, ne, woher das kommt und nach wie vor tolles Spiel. Daher habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, so sehr, wie mich das Spiel glauben lässt, dass ich hier Möglichkeiten habe, ist es gar nicht eventuell. Und ja, es lebt auch sehr stark davon, von seinen 5 Alien-Völkern, dass du die mal alle gesehen hast und von den vielen Karten. So, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Tatsächlich glaube ich aber, dass ich mich, ich freue mich sehr auf die Erweiterung und ich werde das damit nochmal spielen, weil ich mir die asynchronen Völker eventuell da ein bisschen Abwechslung reinbringe. So ähnlich wie Arnak. Arnak habe ich, spielst du mittlerweile, wenn du das unglaublich oft gespielt hast, ohne die asynchronen Player-Powers und immer auf dem gleichen Board, sind da die ersten 2-3 Züge auf einem gewissen Niveau online und so schon ähnlich, immer schon gleich. Also weil kannst du schon die ersten, die ersten 3 Spieler 1, 2 und 3 draufgehen, in der Regel schon so gesettelt.
Ja, wobei ich das deutlich mehr finde als bei Seti, weil es da ja auch
ist deutlich mehr. Genau, ist deutlich mehr als bei Seti. Absolut. Ja. Und ich will nur darauf hinaus, dass ich mir vorstellen könnte, dass das sehr gut hilft dabei. Und ja, ich meine auch gehört zu haben, dass da so ein paar Karten reinkommen, die so den Anfang so ein bisschen beschleunigen.
Habe ich auch gehört,
Mein Plan wäre, ich wollte sowieso jetzt nochmal demnächst spielen, um auch den Vergleich zu Tigern zu haben und freue mich da auch auf die Erweiterung.
Ja.
So, genug zu Seti.
Dann mit der Erweiterung wieder. Gut, genau. Wie sieht's bei dir mit der 35?
Ja, was? Ich mach's vielleicht mal kurz, da, weil da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Aeons End.
Ja, klasse Ding.
Klasse Ding. Ich freue mich auf Frosted Games. Wie heißt es?
Astronauts.
Astronauts, genau. Mhm. Auf die deutsche Variante da reinzuschauen, wobei ich das Aeons End Setting sehr gut finde. Ich traurigerweise auch bis hier habe ich nur das Base Game gespielt und warte auf die Situation, das mit irgendwem hier in der Familie nochmal mhm.
Zu
entdecken. Mit der Legacy, genau. Ja. Also das steht schon länger hier auf der Wishlist, aber ja, hat sich bisher nicht ergeben. Und ich finde es komisch, dass bis heute habe ich das Konzept noch nirgendwo anders irgendwie gesehen, ne? Auch mit diesem nicht mischbaren Kartendeck.
Ja, ich überlege gerade auch. Also am ehesten erinnert mich dann hier dieses eine Superhelden-Ding ohne Lizenz so ein bisschen dran. Aber boah, wie hieß denn das?
Freedom 5?
Nee, nicht Freedom 5. Aber das war aus dem gleichen Universum. Sentinels of the Multiverse, ja. Aber ich muss sagen, ich mag Aeons End einfach sehr gerne. Das ist auch die Bosse sind interessant.
Auch die Bosse, und ja.
Es ist herausfordernd. Ja, also ich habe ja jetzt eine neue Standalone-Erweiterung hier, wenn wir mit Legacy fertig sind. Das wird ein Pick sein, der wäre jetzt wahrscheinlich wieder in meiner Top 100 drin. Wenn ich sie jetzt machen müsste.
Ja.
Ja. Durch Legacy. Aber da sind wir noch nicht durch. Da gibt es dann später irgendwie mal was zu, was dann abgeschlossen haben.
Ja, bin ich gespannt. Also, aber ja, hört man dir nur Gutes drüber.
Ja, mein Platz 34 ist auch wieder relativ easy und leicht schnell zu erklären, denn es ist Kanban EV. Haben wir auch schon lang und breit drüber diskutiert und besprochen von Vita Lacerda. Dein einziger Lacerda, den du
mein einziger Lacerda, hast. Traurigerweise.
Und ich habe jetzt letztens in einem Podcast gehört, dass der Solo-Modus wohl auch überragend sein soll, auch wenn er ziemlich heftig ist, ziemlich schwer. Ja, habe ich noch nie Solo gespielt, muss ich ja auch nicht, weil ich habe ja die Simone. Das ist ein Spiel, das ist irgendwie fluffig und dennoch dann drin komplex, ne? Also die Aktionen sind ja gar nicht so unübersichtlich, aber die richtige Reihenfolge, die richtigen Entscheidungen zu treffen in diesem Spiel, bei dem man Elektroautos herstellt, das ist so gut. Und ich würde sagen, da braucht man nicht viel drüber zu erzählen. Ja, wer so Heavy Euro Games für viel Geld mag, der sollte sich Kanban EV definitiv immer wieder anschauen. Hat schöne, verzahnte Mechanismen, Worker Placement in einer kreativeren Art als manchmal, würde ich sagen. Ne? Auch gerade mit dem, was man noch in seinem Zug sonst machen kann, außer die Hauptaktion. Nicht umsonst auf Platz 48 bei BGG of All Time. Richtig gutes Ding.
Ja, auch noch so eins der Spiele, die ich extrem thematisch finde. Ne? Also mit
voll.
Wo du es nicht mehr hast, so was du heute so oft siehst, ne, irgendwelche Mechaniken, und dann gucken wir mal, was da als Mechanik draufkommt, als Thema draufkommt. Und das ist ja wirklich dieses Produktionsgefühl. Es ist gut gemacht. So, wir haben jetzt 3 Eurogames in Folge. Und das erste,
das
2 davon sind, bitte?
Kommt jetzt das 4?
Nee, jetzt, ich hatte ja bisher kein Eurogame, wenn du aufgepasst hättest.
Ja, natürlich. Jetzt
kommt das erste von 3, und das ist das einzige, welches kein Klassiker ist, und zwar Barcelona.
Ah ja, ja.
Sprachen wir darüber.
Super.
Auf Platz 34, Danny Garcia, haben wir viel zu gesagt. Das ist meine Empfehlung an alle nochmal, die Klassiker durch und durch gespielt haben, befindet sich auch so in diesem schönen Expertenspielbereich, würde ich sagen, ne? So knapp dort über Kennerspiel schon, und durch diesen variablen Aufbau verliert es eigentlich auch nicht an Spielreiz und hat einfach eine innovative Mechanik an allen Ecken und Kanten, ne? Inklusive was sind das da? Die Bevölkerungssteine unten, die unterschiedlichen Farben, gescored wird. Also da ist ja, glaube ich, nach Aborea das nächste Werk von Danny Garcia gewesen.
Ja.
Und ja, kann ich immer empfehlen. Barcelona ist einfach ein schöner, schöner Eurogame-Titel, der keinen Reiz verliert und der einfach ein bisschen mehr Begeisterung braucht, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, viel zu sehr unter dem Radar gewesen. Deshalb absolut. 34.
Ja, absolut. Vor allen Dingen dieser Auswahlmechanismus, ne, mit dem, du musst so viel bedenken. Dein Zug ist eigentlich so simpel, du setzt irgendwo die Sachen hin und führst die beiden Aktionen aus der Spalte und Reihe. Aber du musst dabei so viel bedenken, weil du ja auch dann wieder Häuserblöcke bauen willst und dies und das. Und eigentlich willst du auch den Bevölkerungsblock vielleicht ein bisschen mehr nach vorne pushen, damit du mehr Punkte kriegst. Also, das ist so ein tolles Ding. Also, für mich ist Barcelona auch bisher der beste Dani Gastila-Titel. Und ja, gigantisch gut. Ja. Gut. Ich habe tatsächlich 33. schon wieder ein Eurogame auf Platz 33. Hier kommen noch ein paar in meiner Liste. Und zwar,
befürchtet.
Ja, du hast befürchtet, aber es ist tatsächlich schon wieder ein Vita La Cerda. Und zwar Inventions, Evolution of the Ideas oder auf Ideas. Ein Spiel, wo ich sagen muss, das ist wahrscheinlich das komplexeste Spiel in meiner Sammlung, zumindest was die Spieltiefe angeht. Das ist so unfassbar krass. Das sind keine Kettenzüge, wie man es so im klassischen Sinne kennt, sondern um eine Aktion auszuführen, kannst du einfach entweder vorher drei Aktionen machen oder danach. Also du hast wirklich so eine richtige Kette und das sind nicht Nebenaktionen in dieser Art von Aktion, sondern es sind wirklich vollwertige Aktionen. Und es ist jedes Mal so ein Puzzle, wie mache ich das Beste jetzt aus meinem Zug, aber habe eine Idee, ich möchte das machen und was mache ich jetzt vorher, hinterher, nachher, wie auch immer. Und das ist hochkomplex. Du hast auch wirklich so wie so eine Speisekarte so ein bisschen vor dir, so ein kleines Booklet, wo du dann auch nachschauen kannst, was passiert, weil sonst vergisst du bestimmt was. Und du bist am Anfang auch ein bisschen limitiert, was deine Kettenzüge angeht. Das musst du dir über das gesamte Spiel ein bisschen freischalten. Aber für mich ist das ein absolutes Masterpiece-Game-Design. Ne? Also Kaman Ivi ist auch Masterpiece-Game-Design, aber Inventions ist irgendwie das stiefmütterlich behandelte Vita La Cerda-Spiel, habe ich so ein bisschen den Eindruck, weil viele gesagt haben, ja, das ist doch viel zu komplex, das ist ja nur noch komplex um der Komplexheit willen. Ich spreche da vehement gegen und sage, das ist, sehe ich komplett anders. Er hat einfach das gemacht, worauf er Bock hat, nämlich noch komplexer und hat uns das dahin hingebracht und ich finde es super. Also ich finde das richtig gut, das ist so ein schönes, verzahntes Ding, aber wie gesagt, Vorsicht, so ein hartes Eurogame werdet ihr wahrscheinlich nicht gespielt haben vorher und auch wahrscheinlich nicht nachher. Und ich sage auch nicht, dass das jetzt unbedingt der neue Maßstab werden soll. Der soll ruhig wieder auf sein Kanban-EV-Niveau runtergehen, aber Inventions immer noch ein fantastisches Spiel.
Ja, bestimmt.
Ja, so, ich auch viel besprochen hier schon.
Vielleicht nochmal kurz, um es nicht zu harmonisch ausklingen zu lassen, außerdem habe ich Spiele nicht gespielt. Ich habe immer so diese Hürde momentan mehr denn je, und das ist auch ein bisschen der privaten Situation geschuldet, dass ich mich sehr scheue vor diesem nächsten Schritt der Komplexität, wo ich oft das Gefühl habe, das brauche ich jetzt nicht, das bringt mir jetzt nicht mehr viel. Also ich sehe den Wert darin nicht jetzt ein, um jetzt mal Zahlen zu nennen, über 4,0 Gewichtung bei BGG zu spielen. Ne? Eben, also das, ich kann das verstehen, aber das ist so etwas, wo ich sage, ich bin da eigentlich in dem Bereich, ja, also Burgen von Burgund, Great Western Trail und Co., das mehr brauche ich nicht. Und das bietet mir die nötige Tiefe und Komplexität, die man haben will.
Ja, kann ich verstehen. Das ist ja auch immer ein Zeitinvest, gerade was die Regeln lesen angeht. Und das sind ja auch Regeln, die du, ja, wo du dann auch ein paar Mal erst spielen musst, bis du das Spiel überhaupt so in der Fülle begreifst. Also ich würde sagen, in der ersten Partie bist du völlig lost bei Inventions. Und das kommt auch erst so nach 2, 3 Partien, dass du dir deine Strategien so ein bisschen zurechtlegst. Und da brauchst du eigentlich auch Mitspieler und Mitspielerinnen in meinem Fall, wo man dann auch mal kooperativ zusammenschaut und sagt, ey, ich habe jetzt gerade voll die Idee, ich möchte das gern machen. Aber ich jetzt hier 10 Minuten alleine überlege, wie ich das am besten machen kann, lass uns doch mal kurz zusammen aufs Brett schauen und vielleicht hast du ja eine andere Idee. Ja, also das ist so eine Art von Spiel, wo, glaube ich, sonst Analysis Paralysis auch eine halbe Stunde mal gehen kann, wenn man mit den entsprechenden Zielgruppen spielt. Ja, also mich schreckt das natürlich auch zu einem gewissen Teil ab, so eine Komplexität, bin aber trotzdem froh, das jetzt mal gespielt zu haben. Aber ich würde das Spiel zum Beispiel nie zu einem Spieletreff mitnehmen oder das irgendjemand erklären wollen. Das ist ein Spiel, da brauchst du schon vorher deine Gruppe für, die sagt, okay, wir committen uns, wir spielen das auch jetzt 5-mal. Und ansonsten macht das Spiel wenig Sinn, weil du willst nicht 1,5 Stunden jemand die Regeln erklären und die sind dann immer noch komplett lost und du ziehst den dann mit den Punkten ab. Das macht dann ja auch keinen Spaß. Genau.
Aber ja, vielleicht ändert sich das nochmal bei mir, wenn,
ja,
wenn Time goes by.
Ja, wenn so, dein Sohn sagt, ey, Papa, zeig mir meinen Lacerda. Ich möchte mein Gehirn naja, möchte mehr gefüttert werden. Ja, das sehe ich
momentan
werden.
Nicht.
Nee, ich auch nicht.
Also das dauert noch ein paar Jahre. Wir sterben auch einfach viel zu wenig Monster in dem Lacerda-Spiel. Platz 33, ein, und es könnte mein liebster Dice-Placer sein. Nein, kommt noch einer. Der beste natürlich, aber das ist der mindestens der zweitbeste. Und zwar Rogers of the Ganges von den Brands. Ein auch wieder hier mechanischer Klassiker, der bestehen bleibt, der immer interessant ist zu spielen, immer gute Überlegungen, innovativ mit diesen beiden Leisten. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Er sollte vielleicht, hätte ich jetzt vermuten, dass es den meisten bekannt ist. Und das ist so ein Spiel, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass das jemals auszieht, außer es gibt jetzt nochmal irgendwie ein Upgrade oder oder ein Spiel, was darauf basiert und vielleicht nochmal Sachen leicht ändert. Keine Ahnung.
Ja, danke an André, der hat mir es ja letztens erst gezeigt. Ich war auch, ich werde es nicht sagen, begeistert ist jetzt auch ein falsches Wort. Also für mich ist es jetzt nicht direkt eingezogen, aber ich fand es trotzdem sehr reizvoll zu spielen. Also es ist einfach ein sehr kluges Game Design mit diesen Leisten. Du kannst unterschiedliche Strategien fahren, das sieht man schon an der ersten Partie. Und ja, das hat schon was. Also ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Ich hatte auch große Freude dran und auch mit diesem Dice-Auswahlmechanismus. Das ist einfach clever. Und es ist so, in der Komplexität, die es hat, ist es eigentlich, bietet es dann doch mehr Spieltiefe, als man erst annehmen würde. Ne?
Das fand ich echt cool. Ja, absolut. Und das ist vielleicht so ein bisschen gerade an diesem Thema, was wir gerade hatten, das reicht mir dann halt auch vollkommen. Also in dieser Art, ne, das dürfte schon ein kleines bisschen mehr sein. Ne? Also ist ja, aber du hast halt trotzdem genug gute Überlegungen, wenn du natürlich auch entsprechend Mitspieler hast und so, musst du natürlich auch gucken, was passiert da so. Aber ja, tolles Spiel.
Absolut. Ein Spiel, was du auch sehr magst und was ich wegen des Themas natürlich noch mal besser finde, weil ich dieses Thema liebe, ist Kutna-Hora. Na, die Stadt mit dem Silber, könnte man so salopp übersetzen. Ihr wisst es, ich bin großer Fan von der Stadt. Ich bin aber auch großer Fan von dem Spiel. Ich mag diesen Markt bzw. diesen Geldmechanismus, mit dem, wo sich die Ressourcen auch von der Wertigkeit ändern, je nachdem, wie sich die Stadt ändert. Und das ist auch relativ dezent. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt nichts predikten könnte oder dass man die ganze Zeit auf die Preise schielen muss und es fällt und steigt, wie auch immer. Sondern es ist eigentlich relativ stabil, aber man muss eben in den richtigen Moment die richtigen Aktionen machen. Das ist eigentlich das Geniale bei dem Spiel. Du musst eigentlich darauf reagieren, was die anderen machen. Du musst in einem Zug so ein bisschen auch herausfinden, was könnten die anderen denn gleich noch machen, welche Karten wurden gespielt. Dazu kommt ja noch dieser Auswahlmechanismus mit den Doppelkarten, wo man sich für eine der Aktionen entscheidet. Du kannst nie alles machen, worauf du Lust hast. Es gibt verschiedene Strategien. Die Optik ist klasse. Und nochmal, die Stadt und auch wie sie es umgesetzt haben, auch optisch, fühle ich mich mit dem Spiel irgendwie verbunden und finde, das sollte auch definitiv nochmal ein bisschen mehr Liebe bekommen. Ist ja vor 2 Jahren rausgekommen und das ist so ein Spiel, jedes Mal, wenn ich drüber spreche, sage ich mir so, ich stelle jetzt einen Termin beim Spieletreff ein, dass wir das spielen und immer vergesse ich es irgendwie.
Und das ist auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, das lebt auch von mehr Partien, weil du dann ja anfängst auch, also allein die Häuser, ne? Also dass du, das ist ja wirklich, hat man irgendwo gelesen, ja, das bräuchte mehr Häuser oder mehr Gebäude, das ist so ein Quatsch, das hat genau ja die richtige, das ist ja komplett gut durchdacht. Und dass du ja dann wirklich sagst, okay, Moment, jetzt das, er hat das, geht darauf. Und ich habe der Aktionsauswahlmechanismus, ne, der Markt, das ist wirklich richtig, richtig schön gemacht, auf das Platzieren auf dem Board, wo gehst du hin, welche Grundstücke reservierst du. Ach ja, also je mehr ich jetzt gerade drüber denke, ich hatte es ja auf Platz 98, hätte es vielleicht auch einen Platz weiter oben verdient gehabt und ich stimme dir vollkommen zu, das ist auch ein Spiel, was ich finde, was viel zu wenig aufmerksam bekommen hat, weil es wirklich auch einfach von der Designleistung so überragt, also dass man, also inklusive der Produktion auch und der Thematik, was da wirklich in so einem einfach unglaublich schönen Gesamtkonzept rübergebracht wird. ist das jetzt nicht das 500. Eurogame mit irgendeinem Thema, was man austauschen kann, was total egal ist, sondern einfach von hinten bis vorne gut durchorchestriert.
Ja, definitiv. Spielt mehr so, gut eine Hure.
Wo waren wir? Wir waren beim nächsten Spiel, welches du nie gespielt hast, aufgrund was? Der Thematik. Das ja, ist.
Kommt jetzt Eichenova?
Es kommt auf gar keinen Fall Eichenova. Eichenova ist noch nicht mal in der Top 200 drin. Great Western Trail.
Ah ja.
Ein ja. so gutes Eurogame. Also es ist auch von den dreien, die ich jetzt gerade genannt habe, für mich auch nochmal das deutlich überlegene, also deutlich nicht, aber überlegenere Spiel, welches nie alt wird. Ich immer noch die Neuseeland-Variante spielen muss. Hab sie noch nicht gespielt. Aber ich frage mich da auch jedes Mal, höre dann Leute, die sagen, hey, das ist richtig gut, Neuseeland zu spielen. Aber dann denke ich mir, nein, die Basisvariante hat alles, was ich brauche. Die liefert mir wirklich perfekte Spielerlebnis und hat allein ja durch diesen variablen Aufbau mit den Häusern und welche Häuser spielst du auch so viel Wiederspielreiz, dass das eigentlich nie alt wird. Also daher schade, dass du es bisher nicht gespielt hast. Vielleicht kommt ja der Tag nochmal, dass sie es, ich glaube nicht, vermute nicht, aber mit einem anderen Thema rausbringen.
Ja, wobei ich jetzt gerade gesehen hatte, das ist ja ein historisches Setting. Vielleicht muss ich dem Ganzen ja nochmal eine Chance geben. Das ist ja in Amerika des 19. Jahrhunderts. Das kann ich ja dann immer noch ein bisschen besser abstrahieren, als wenn es in der Gegenwart spielt. Ja, rein mechanisch muss ich es eigentlich mal spielen, aber ich habe auch generell nicht so eine große Lust darauf, weil bisher mich die Pfister-Spiele auch alle nicht abgeholt haben. Ne? Also ob es Maracaibo war, ob es was habe ich noch gespielt? Sky Mines, du bist ja auch riesen Fan davon, aber das sind alles so Sachen, außer Port Royal war da bisher nichts dabei, wo ich gesagt habe, boah, mega.
Ja, ich finde, das sticht schon ein bisschen hervor. Also Maracaibo finde ich jetzt auch eher das deutlich schwächere Spiel und würde schon sagen, dass das so eins, also schon irgendwie so ein Unfall, wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, vielleicht.
Also im Gegensatz, also du würdest sagen, Great Western Trail ist sein Masterpiece.
Aus einer objektiven Sicht gesehen würde ich sagen, ja, und es steht ja auch auf Platz 17 der BGG-Ranks. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht noch ein Spiel habe, was ich mehr mag als Great Western Trail.
Okay, aber das kommt noch, oder was?
Vielleicht.
Ja, ich glaube, ich weiß leider, welches es ist. Na toll. Gut.
Ja, okay. Platz 31.
Achso, bei mir, ja, stimmt.
Ja, jetzt
bin ich dran. Nokoso Dice ist es bei mir geworden.
Stichspiel-ähnliches
Gedöns. Wieder ein Stichspiel. Man könnte sagen, Wizard auf Steroiden. Denn wir draften am Anfang Würfel, die gleichzeitig auch unsere Handkarten sind. Und der letzte Würfel, der übrig bleibt, legt Trumpffarbe und Trumpfzahl fest. Das heißt, beim Drafting musst du schon viel bedenken und dann ist es auch noch so, der letzte Würfel, der bei dir übrig bleibt, den spielst du nicht als Karte, sondern der sagt an, wie viele Stiche du gewinnen willst. Und du bekommst nachher so viele Punkte, wie du Stiche hast, plus so viele Leute, wie es nicht geschafft haben, richtig anzusagen. Und zwar das mal 10. Also diese Leute, die versagt haben quasi, gibt jedes Mal 10 Punkte. Und das ist so ein gut designtes Spiel. Das ist eigentlich recht simpel, aber das ist so knackig. Und jedes Mal denkst du dir, eigentlich müsste ich es jetzt besser hinbekommen. Eigentlich müsste ich jetzt besser spielen. Aber es ist sehr schwer möglich, weil die anderen ja auch teilweise offene Informationen durch die Würfel haben und die auch deine angesagten Stiche rausziehen können. Ne? Wenn du da nur noch eine gelbe 5 hast und du spielst auf die 5 Stiche, hast aber keine Karte mehr auf der Hand, die gelb ist und jemand spielt gelb an, musst du die 5 spielen, außer das ist der letzte Würfel und das geht dann ganz schnell. Sehr schwierig zu meistern und ein Spiel, was leider auch sehr schwer zu bekommen ist. Ich hoffe doch mal, dass die irgendwie jetzt mal Ich glaube, im deutschen Vertrieb, da müssen wir ein bisschen von uns entfernen, von dieser Hoffnung, weil damals, als es bei dem Spiel so dermaßen gehypt war, dass es immer sofort ausverkauft war, schon vor der Öffnung, da war es so, dass da ganz viele deutsche Verlage hingegangen sind und denen Visitenkarten in die Hand gedrückt haben. Das ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 3 Jahre müssten es jetzt her sein. Und es ist ja nichts gekommen. Also ich tippe einfach, dass das sehr schwierig ist, da eine Lokalisierung zu erhoffen, aber ich finde das nach wie vor ein wunderbares Spiel und wer Stichspiele mag, würde ich sagen, das ist eins der Stichspiele, die man sich anschauen muss.
Ja, hast du ja schon öfters erwähnt und ja. Erhoffen wir eine höhere Verfügbarkeit.
Ja, das wird nicht passieren.
Auf Platz 31 haben wir einen Titel, der auch momentan ich will jetzt nicht sagen wackelt, aber wo ich just in den letzten Wochen ein ähnliches Spiel angefangen habe zu spielen. Und wir reden hier wieder über ein Strategiespiel mit Figuren auf dem Brett gegeneinander. Am besten auch zu viert spielen wir das. Und die Rede hier ist von Kemet. Und Kemet ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen in Konkurrenz so leicht mit Indisch? Nicht bisschen.
Ich hoffe nicht.
Nicht wirklich.
Weiß nicht.
Nee, ist schon leicht. Nein, das war Quatsch. Das streichen wir mal. Aber Kemet ist einfach für mich auch ein Klassiker mittlerweile. Und das Spielgefühl, was es einem gibt, ist auch schön schnell. Also das ist schon in immer 2 Stunden, zumindest in unseren Gruppen, bisher immer gut spielbar. Und du hast trotzdem eigentlich so einen epischen Kampf. Es lebt halt einfach von diesen Powers, ne, von diesen Player-Powers, die du dir dort zusammen draftest, beziehungsweise kaufst, ja nicht draftest, aber jedes Mal so ein bisschen so ein anderes Setup guckst, worauf gehe ich, worauf gehen die anderen, was haben die da für, was haben die für Kräfte, was habe ich für Kräfte und wirklich so, wo du dann wirklich in so einem Restaurantmenü blätterst, okay, was versuche ich mir als nächstes zu holen, was ist noch über, was ist nicht, was schon weg. Und daher ist das wirklich so auch so ein Spiel, wo ich denke, dass es nie den Schrank verlassen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es mal vielleicht in der Zukunft abgelöst wird von einem Spiel, was mir ein ähnliches Spielgefühl gibt. Aber dazu später in einer der Gespielt-Folgen mehr. Der einzige Nachteil bei Kemet, finde ich, ist, dass es ein bisschen zu oft manchmal so eine unglückliche Kingmaking-Situation hat. Also wirklich, wo einer jetzt sagt, okay, ich entscheide jetzt darüber, ob Peter oder Jan gewinnen. Stefan ist es meistens nicht, aber wer auch immer. Und das passiert doch ab und zu mal immer wieder, dass dann, und das ist so eine andere, also in Inish ist das einfach cleverer gelöst. Dafür geht es halt hier direkter Kampf, ne, konfrontativ gegeneinander mit auch einem smarten Kampfmechanismus. Und ja, das Kemet.
Das ist Kemet. Ja, gut. Sprich mich immer noch wenig an. Du weißt es ja schon.
Ja, ich glaube, es ist auch nicht deins.
Nee, ich glaube ich auch nicht.
Ja,
aber ist ja auch okay.
Gar nicht spielen.
Nee, ist ja okay. Was du immer noch definitiv spielen solltest, ich glaube, du hast es nämlich noch nicht gemacht, ist Die Reisende des Vitegris. Ein wunderbares Eurogame mit Dice Placement von SJ McDonald und Shane Phillips. Und das ist ein Spiel, wo ich sage, das ist mit Abstand das Beste von diesen ganzen Reihen für mich und auch für Simone tatsächlich. Wir haben jetzt viele der Titel gespielt und es ist einfach so gut, weil es so einen kleinen Rennmechanismus hat, also ein dynamisches Spielende. Es hat so ein Tableau-Building, was auch auf so viele Art und Weisen wichtig ist, worauf man achtet. Man kann sich auf gewisse Sachen spezialisieren oder auch vernachlässigen. Und das ist für mich wirklich ein Titel, wo ich sage, boah, das beeindruckt mich immer noch. Nach ganz vielen Partien bleibt das nach wie vor ganz hoch bei mir im Kurs und ist definitiv eins der besten Eurogames. Dazu sieht es natürlich noch toll aus. Und ja, Reisende des Vitegris, richtig gutes Ding.
Ja, möchte ich auch unbedingt spielen. Also das ist auch, gehört auch so für mich in die Kategorie, wo ich mich frage, da hört man so wenig drüber, ja? Also ich habe das, ich das eine subjektive Wahrnehmung, kann jetzt totaler Quatsch sein, aber so Gilde der Paladine des Westfrankenreichs.
Ja, gut.
Das war noch so der Zeitpunkt, wo dann noch drüber gesprochen wird, Architekten und Paladine. Und dann nahm das so ein bisschen ab, vielleicht auch weit zu viel, ich weiß es nicht, aber ja, das so dann sein. Über diese Süd-Tigris-Spiele gar nicht mehr so groß gesprochen wird. Ich glaube, der Mike Delisio vom Dice Tower ist da immer noch so ein bisschen so ein Fan von, aber das war es dann, glaube ich, auch schon so in dieser YouTuber-Bubble von Leuten. Daher würde mich das allein deshalb schon mal interessieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das ein gutes Ding ist.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass diese Frequenz, wo sie jetzt Sachen veröffentlichen, einfach sehr hoch geworden ist. Ja, also das ist einfach sehr, sehr, sehr viel, was sie releasen. Da kommt ja fast jedes Jahr ein neuer Titel raus. Und das ist einfach ein Kreativteam, was aber auch unterschiedliche Arten macht. Keine Ahnung.
Und ich frage mich auch, ob das so sinnvoll war, dieses Branding in dem immer so diese Dreierreihen. Und dann stehst du auch vielleicht als auch Käufer dafür, sag, ja, okay, soll ich mir das jetzt, welches nehme ich dann? Okay, weiß ich nicht, dann nehme ich gar keins. Und ich weiß auch noch so Leute, dass, also Architekten, Paladine sind ja auch schon ziemlich unterschiedliche
Ganz
Spiele.
Ganz unterschiedlich, ja.
Ja, extremst, ne? Und ja. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob sie sich damit jetzt einen Gefallen, also es war vielleicht guter Plan, also auf dem Papier sah das vielleicht gut aus, aber ich weiß nicht, also wenn dann lieber die einzelnen, also dadurch verliert das einzelne Werk ja auch so ein bisschen an Bedeutung, wenn du sagst, okay, es ist eines von den dreien, okay, gut, welche spiele ich alle drei nicht, gehören die zusammen, ist eins besser, eins schlechter, welche soll ich nehmen? Ich habe keine Ahnung, ich kaufe besser gar keinen.
Also ich finde cool, dass sie das so gemacht haben, aber es gibt ja jetzt auch wieder neue, also Scarabre und Ezra Nehemiah gehen ja wieder in eine andere Richtung, sind ja weg von diesen thematischen Trilogien. Ich glaube, also ich hoffe, dass die Spiele trotzdem irgendwie ihre Leute finden werden. Also es ist ja auch nicht unbekannt und nicht unbeliebt, ne? Das Spiel, wenn man das jetzt mal schaut, dann hat es zumindest genauso viele gespielte Partien wie Terra Mystica diesen Monat, ne? Das ist ja zumindest okay. Also ich glaube
Welches
schon, dass
das
Reisende des Südtigris.
Ah ja, okay.
Also das ist auch beliebt, glaube ich schon, aber generell muss man dazu sagen, Schwerkraft ist ja jetzt nicht der Verlag, der immer groß Werbung macht und Rezensionsexemplare raushaut. Vielleicht verzerrt das die Wahrnehmung dann auch immer.
Mm, ja.
Das könnte halt auch gut sein.
Das ist auch nochmal ein Thema für sich.
Gut, wie sieht's bei dir aus auf dem nächsten Platz? 30 bist du jetzt, ne? Nicht, dass
ich
wieder ernst vergessen.
Platz 30 und jetzt muss ich einmal kurz schauen. Ja, ich habe hier Marvel Champions The Card Game stehen, ein Spiel, was du ja, was dich nicht so begeistern konnte. Aber das ist einfach, ich bin, glaube ich, dem Marvel-Universum da ein bisschen mehr zugetan als du. Und B, finde ich es einfach unglaublich schöne Koop-Erfahrung. Wir mit den Helden immer, dass sie das schon immer sehr kreativ sind, wie sie sich spielen. Und natürlich auch nicht alles gebalanced sein. Es ist stärker als das andere, aber das ist, glaube ich, in dem Spiel auch vollkommen egal. Ich liebe es hier so ein bisschen, einfach so ein bisschen auch als Gegenentwurf zu einem Herr der Ringe, welches ich auch sehr feiere. Und wer weiß, vielleicht sehen wir das ja auch noch in dieser Liste, welches ich immer so als sehr schwer wahrgenommen habe, dass man da genau gucken muss. Und auch Marvel Champions kannst du natürlich schwerer spielen. Die lebt ja auch von diesem Schwierigkeitsgrad, den man da ein bisschen selber festsetzen kann. Aber ich sage mal, da machst du nichts mit falsch. Ne? Das ist, wenn du ein Koop-Spiel suchst und eben eine Affinität zur Marvel hast, dann bist du hier einfach gut aufgehoben.
Ja, ich muss da so ein bisschen widersprechen.
Du darfst auch gerne mehr widersprechen.
Ja, ich muss ein bisschen widersprechen, weil ich es dann nicht oft genug gespielt habe. Bestimmt gibt es Sets, wo das dann auch so ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass das gar keine so krasse Koop-Erfahrung ist, sondern dass es dann doch relativ solitär ist. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, ich habe jetzt ja nur das Starter-Set gespielt, also die Anfangsszene, aber ich finde, da muss ja auch schon was Gutes drin sein. Ich fand, dass die wenig Synergie hatten. Das fand ich sehr schade, weil es wird ja auch so als eins der Solo-Spiele gehandelt. Ne? Also auch bei Boardgame Geek sagen 66,2% am besten alleine, auch bei zu zweit 70%, aber ist es trotzdem extrem hoher Wert. Also ich glaube, wenn du ein Solo-Spiel suchst, was eine hohe Replayability hat, ich glaube, da bist du mit Marvel Champions richtig gut dabei. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich hätte so ein bisschen mehr Interaktion mir gewünscht von dem Spiel mit dem Gegenüber. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
Ja, du hast ja, also erstmal ja, ne, kann ich verstehen. Tatsächlich würde ich sagen, die kommt vor allem auch mit mehr Gegnern, also mit unterschiedlichen Gegnerpacks, die nachher da noch auf dich zukommen. Da, und aber auch mit einem steigenden Schwierigkeitsgrad, wo ich zumindest, also vor allem, dass wir dann immer oft so vor der Wahl stehen, okay, wer geht jetzt ins Alter Ego und wer nicht? Wer guckt jetzt gerade, dass wir bei den Kämpfen passen und wer schaut eher, dass wir die, jetzt also diese Agenda, dass die nicht uns zu groß wird? Also solche Sachen. Also da finde ich schon, dass das eigentlich sehr, sehr viel Interaktivität hat. Allein schon, also ne, du hast natürlich, also vielleicht lag es am Schwierigkeitsgrad, ich weiß nicht, dass du, also je schwieriger, umso mehr bist du ja dann auch gefordert, zu schauen, wer macht jetzt was, wer, ne, guck mal, okay, du, jetzt müssen wir wirklich, wenn ihr das natürlich zu zweit spielt und dann keine nicht reden müsst und das dann easy schafft, ist das natürlich A, keine coole Experience und B, aber dann vielleicht auch ein Grund, da vielleicht nochmal einen Schwierigkeitsgrad hochzustellen.
Hm. Ja, also ich muss sagen, ja, ich verstehe den Punkt. Es ist dann, glaube ich, nicht die Art von Koop, die ich gerne mag. Also ich mag dieses diese Kombos ganz gerne, ne? Dieses, ich mach das und dann kannst du da irgendwie mir noch helfen und so. Es ist dann doch eher ein Aufteilen, könnte man sagen. So wie man es auf gewissen Weise dann in Spirit Island ja auch eher hat. Ne? Also in Spirit Island hast du ja auch dann eher so deinen Charakter und musst den meistern und musst dich dann eher absprechen, wer macht was. Und ich glaube, so ist es dann hier auch. Im Gegensatz jetzt zu anderen Koop-Spielen, wo das dann noch anders gelöst wird, auch wie bei, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ja, du hast nachher schon auch, finde ich, keine Ahnung, ne? Jetzt der Profi wird vielleicht auch sagen, ja, geht so, aber du hast schon nachher auch gerade beim Deckbuilding so Sachen, dass du schon dich auch so ein bisschen unterschiedlich abstimmen kannst, wer fokussiert was, den anderen eventuell unterstützen mit gewissen Sachen und ja.
Ja, ist okay.
Schauen wir mal. Vielleicht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass, wenn du sagst, jetzt gar nicht so deins, dann braucht man dem jetzt auch nicht noch eine Chance geben.
Nee, auch weil ich Marvel ja auch gar nicht mag. Ne? Das kommt ja noch dazu. Hätte es jetzt Invincible the Card Game geheißen, dann wäre ich vielleicht doch nochmal da reingegangen.
Aha.
Wobei, da kommt jetzt bald mein Aeon's End bzw. Astronauts Ableger von Invincible an. Da freue ich mich dann drauf. Also ich kann ja auch IP. Ich mag das ja auch gerne, aber ich habe halt wenig, die ich mag. Naja. Apropos wir nicht mögen, sehen. Stefan. Ja, mein Platz 29 ist natürlich das Spiel, wofür ich deinen Sohn richtig mag. Denn er bringt dich dazu, es zu spielen. Das ist Rubber, Paper, Scissors.
Mal wieder. Ach du Scheiße. Gottes Willen.
Das ist immer noch so ein Spiel.
Das ist ja gar kein Spiel. Es.
Das ist ein Spiel. Tic-Tac-Toe meets Rubber, Paper, Scissors meets Set Collection oder Direktsieg. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Haben wir schon zu viel in diesem Podcast, glaube ich.
Schön hinten im Schrank versteckt. Das wird er nie finden.
Nehmt es euch mit, wenn ihr auf der Messe seid, beziehungsweise spielt es einfach an. Na, also das Spiel ist euch in einer Minute erklärt und ihr werdet eine Minute spielen oder fünf vielleicht und die werden bestimmt wieder auf der Messe sein und dann werdet ihr euch euer eigenes Bild darüber bilden können. Für uns ist das nach wie vor ein Absacker, der immer geht und von daher Platz 29 völlig zurecht.
Ja, ist halt einmal ganz witzig, so um mitreden zu können, aber danach, das ist auch...
Team Simon oder Team Stefan, schreibt es uns per Mail, wenn ihr das Spiel gespielt habt.
Naja.
Ich bin sehr gespannt.
Wo sind wir denn? Platz 29.
Ja.
Das Spiel, was ich deutlich lieber spiele als Codenames, die Krypto.
Mhm. Sehr schönes
ist,
Ding.
Genau, sehr schönes Ding. Und es, finde ich, löst so ein bisschen halt so ein bisschen die Codenames Downtime, weil Codenames auch ein hervorragend, ganz tolles Spiel. Aber irgendwie habe ich irgendwann aufgehört, gerade so in den Arbeitsrunden auf der Arbeit Codenames zu spielen und immer nur die Krypto. Und das hat ein bisschen dieses Problem, dass die Leute eine Partie brauchen, um das zu verstehen oder zumindest mal so den Anfang. Also das kann ich bis heute nicht gut erklären. Aber ja. Ich habe auch schon alles Mögliche versucht. Aber wenn es dann einmal gespielt wird, dann läuft es und das funktioniert, hat bisher immer gut funktioniert. Auch hier natürlich mal bei dem einen weniger gut, bei dem anderen, da würde ich sagen, da hätte es ein Codenames dann auch nicht gerettet. Und ist ja auch mittlerweile auf Platz 115 der BGG Overall Ranks, zweites bei Partyspielen. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Probiert es mal aus, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Also was direkt den Podcast zu Ende hören und dann kauft.
Ja, also ich merke gerade, ich habe es in meinem Top 100 gar nicht drin. Muss ich vergessen haben. Ich finde es nämlich auch fantastisch. Ja, ich finde es richtig fantastisch, bin aber auch der Meinung, zu viert am besten. Am besten
absolut.
Die Pärchen vielleicht, wo man so ein bisschen Insider hat, wo die anderen ein bisschen rätseln müssen. Das funktioniert aber auch mit Leuten gut, die man nicht kennt. Da muss man halt irgendwie ein bisschen anders denken. Aber,
ja, was immer hilft, wenn es gleicher Jahrgang ist, schon so ein bisschen. Ja. Also dass man zumindest so Referenzen vielleicht auf irgendwelche Popkultur haben kann. Das
ist
richtig
gut. Es ist ja auch so, dass man dann irgendwie Teekesselchen finden will, weil man damit irgendwie dann nochmal den anderen verwirren kann. Also das andere Team und so.
Genau.
Das ist wirklich witzig.
Du sagst es gerade, das kannst du nämlich auch gut zu viert spielen. Ne? Zu sechst besser, weil du dann eben noch ein bisschen mehr die Diskussion hast beim Ratenden. Aber
ja, wobei die willst du ja eigentlich,
musst du ja mindestens zu sechst haben.
Ja, aber die willst du ja eigentlich vermeiden bei der Krypto, weil der Feind hört ja mit.
Richtig, aber das ist ja dann nochmal das Interessante.
Ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Ja,
und also, gerade dann beim Rätseln, was meint er? Und der Feind sagt ja auch vorher schon, was Sache ist. Daher finde ich, hatte ich das jetzt nicht so als negativ wahrgenommen. Und
ja, ich muss mal zu sechs spielen.
Also mal. Plus Downtime und es ist zu viert spielbar und zu sechs. Plus echt lustige Situationen. Bei Codenames habe ich auch öfters mal so das Gefühl, oh ja, das ist jetzt echt nichts Gutes, was mir einfällt. Der Druck ist dann sehr groß auf dem. Und dann ist es ja auch, hast du bei Codenames ja auch manchmal so, okay, jetzt führen wir so weit, jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen, dann schieben wir das Ding über die Ziellinie. Daher die Krypto immer noch so, da hat immer man theoretisch nochmal die Chance und ist für mich das bessere Spiel.
Ja, es ist aber auch ein bisschen zwirbeliger, ne? Also das ist wirklich Codenames in eine Spur komplexer. Das heißt nicht, dass es nicht die gleiche Zielgruppe ansprechen kann. Es ist nur ein anderes Setting. Ja. Also bei Codenames, glaube ich, hast du eher so eine lockere Atmosphäre. Bei Decrypto bist du schon sehr angestrengt auch. Also es ist kein Partyspiel.
Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller schon und es fängt bei der Erklärung an, dass da in der Regel viele Fragezeichen über den Köpfen der Leute sind. Und in gewissen Runden würde ich auch eher ein Codenames mitnehmen als ein Decrypto, aber ja.
Deshalb braucht es beide in der Sammlung, ganz einfach.
Ja, in der Sammlung sowieso, in der Top 100 braucht es aber nur Decrypto.
Ja, hätte ich auch so unterschrieben. Aber ich habe es vergessen.
Ja.
Dafür habe ich ein Spiel nicht vergessen, nämlich meinen Platz 28 und einer der höchsten Neueinsteiger dieses Jahres, würde ich sogar sagen. Ja, ich gucke gerade eines der höchsten auf jeden Fall. Und zwar ist das von Joe Kelly und Cole Worley, nämlich Molly House, bei dem wir die queere Community in dem 18. Jahrhundert in London nach vorne bringen wollen. Und wer Coverly-Spiele schon mal gespielt hat, der weiß, worauf er sich einlässt oder sie. Denn das ist so ein richtig knackiges Ding, bei dem man eigentlich ein paar Mal das Spiel gespielt haben muss, um so richtig das Spiel zu verstehen. Das Schöne ist, eine Runde dauert gar nicht so lang. Also je nachdem, wie schlecht man spielt oder generell, wie vielleicht alle am Tisch spielen, dauert es wirklich so zwischen einer Stunde und zwei. Das ist dann ein deutlicher Vorteil gegenüber einem John Company zum Beispiel, was ja auch gut und gerne mal 4 bis 6 Stunden gehen kann. Und es ist relativ locker. Also es ist kein Spiel, wo man jetzt am Tisch sitzt und keine Stimmung aufkommt, weil man die ganze Zeit nachdenkt, sondern es ist hauptgetrieben durch so eine Art Kartenmechanik. Das ist eigentlich ganz cool gelöst mit so ein bisschen verschiedenen Sachen. Ich gehe nicht ins Detail. Wir haben schon drüber gesprochen hier mehrfach. Was ich super finde, ist diese Mechanik, dass man irgendwann tatsächlich überlegen kann, ob man Verräter wird und die gesamte Community verrät, um seine eigene Agenda durchzubringen, beziehungsweise einfach nicht gehängt zu werden oder als Informant nachher in die Geschichte einzugehen und die anderen hängen zu lassen. Und das ist wirklich so ein dynamisches Ding. Das ist richtig krass. Was man wissen muss, ist, das hat sehr viele kleinteilige Regeln und zwar sehr, sehr viele.
Ja.
Wir haben es
schon oft gehört.
Ich bin jetzt bei, weiß ich nicht, 7, 8 Partien und die ersten 5 Partien habe ich jedes Mal mit anderen Regeln gespielt, weil ich irgendeine Kleinigkeit wieder vergessen hatte oder jemand anders. Das macht aber gar nichts, weil das Spiel dann trotzdem immer noch gut funktioniert. Es ist halt eine sehr komprimierte Regel, ne? Es sind, glaube ich, 17 Seiten Anleitung oder so. Und die sind so komprimiert, dass in jedem Satz irgendwie was Wichtiges drinsteht. Das habe ich auch in keinem anderen Spiel so krass gehabt. Mittlerweile gibt es auch zum Glück Erklärvideos auf YouTube dazu. Das gab es am Anfang nicht. Aber das ist ein Spiel, wo ich sage, das kann ich eigentlich relativ gut jemandem erklären. Es ist irgendwie auch noch zugänglich, aber es ist trotzdem hochkomplex. Und vor allen Dingen in der Interaktion, die anderen zu lesen, so offene Kommunikation, Verträge zu schließen, die nicht eingehalten werden müssen, zu sagen, ey, ich helfe dir jetzt. Und dann plötzlich aber eine blöde Karte reinzuspielen, um sich selber nach vorne zu pushen. Das ist einfach richtig cool. Das hat richtig gute Mechaniken. Molly House ist für mich immer noch eine der besten Spielerfahrungen der letzten Monate und werde ich weiterhin in meiner Sammlung pflegen, auf jeden Fall.
Ja, viel von gehört und auch, aber auch mit den Regeln, das schon öfters angesprochen worden, dass es jetzt nicht so easy ist.
Ja.
Aber gut, ich warte auf meine erste Partie. Hoffe, die ist ja auch schwer verfügbar und dann gucken wir mal.
Ja, irgendwann wird es ja auf Deutsch kommen. Dann ja. Wird die Verfügbarkeit bestimmt besser. Und es ist eher so ein Brettspiel-Wochenendspiel, ne? Wo man sich auch mal ein bisschen hinsetzt, die Zeit nimmt, vielleicht auch mal 2 Partien hintereinander spielt. Oder an einem Spieleabend. So habe ich es ja auch dann häufiger auf den Tisch gekriegt, tatsächlich dieses Jahr.
Mein Platz 28 ist ein kleiner Unfall, weil ich dort eigentlich ein, also eigentlich haben wir 2 Spiele da, die sind sich sehr ähnlich und da habe ich, wollte ich zur Aufnahme dieser Partie mir eigentlich nochmal überlegen, für welches ich mich denn jetzt entscheide. Und dann festgestellt habe, eigentlich müssten beide Spiele in der Top 100 sein, sind es aber nicht. Ich fange mal mit dem ersten Spiel an, das ist die Gilde der fahrenden Händler, mein Roll and Ride, welches ich liebe und schätze, Flip and Ride, ja, in dem Fall, ich schmeiß das alles immer in einen Topf. Und für mich ist das nach wie vor eigentlich das Beste, allein schon durch diese variablen Karten. Das ist auch dadurch dann auch immer ein bisschen dem Zufall geschuldet, weil da schon sehr gute Picks passen zu dem, was ausliegt, bei rumkommen kann. Aber es hat wirklich so diesen, ich habe jedes Mal so ein bisschen, weiß nicht, was passiert, immer ein bisschen andere Partien. Es ist ja doch wirklich ein großes Set an Special Powers, die man da zieht, plus dann in der letzten Runde, dass man wirklich dann nochmal eine sich aussuchen kann. Und das ist, mag ich da an dem Spiel sehr gerne. Plus die 4 unterschiedlichen Karten. Ich warte sehnsüchtig auf die Erweiterung. Noch kurz zur Anmerkung. Das andere Spiel wäre ganz schön clever gewesen, beziehungsweise alle seine Nachfolger, wo ich immer denke, das gehört auch in die Kategorie der Spiele, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt sei es ein bisschen gelogen.
Mittlerweile.
Ganz schön clever hatte schon recht viel Aufmerksamkeit. Aber das vermisse ich manchmal in Solisten, weil das nach wie vor auch unser Go-to-Urlaubswürfel-Spiel ist. Es gibt keinen, wo das nicht mitfährt. Ich bin mittlerweile, du hast mal gesagt, Variante 3, die hat bei uns leider nicht so gut funktioniert. Ich bin ein großer Fan. Ich würde sagen, Nummer 2 ist die stärkste. Okay. Ich könnte das jetzt mal erklären, aber das schieben wir vielleicht mal auf eine Folge der besten Roll and Rides. Hat so ein bisschen mit den Würfeln zu tun. Und daher meine Empfehlung wäre, die 2. Variante doppelt so clever und Simons ist Version Nummer 3.
Ja, ich muss sagen, da stimme ich dir zu. Bei Gilde der erfahrenen Händler, ich habe es mir auf deinen Anraten nochmal zugelegt und auch nochmal wieder verkauft, weil ich immer noch nicht so ganz warm geworden bin mit dem Spiel. Also ich finde, das ist ein gutes Ding, aber das ist für mich nicht mehr als so eine 6,5 von 10 für mich tatsächlich.
Ja, Gott.
Da sind wir nicht einer Meinung, das ist okay. Ja,
Hauptsache Rubber, Paper, Scissors ist in der Top 100.
Genau, so sieht's Gottes aus. Will. Trotzdem, das nächste Spiel, die Nummer 27, die hast du definitiv zumindest auf dem Schirm, wenn nicht sogar schon genannt. Dafür ist aber die Aufnahmesession von den ersten Plätzen zu lange her. Es ist die Bogen von Burgund Special Edition.
Stark. Ich empfehle da nochmal die 3D-Häuser.
Genau, Dort. Stefan Fels, Meisterwerk, würde ich sagen. Ich muss auch sagen, am Anfang war ich auch noch skeptisch. Welcome Realms, ist das jetzt die Version, die man braucht? Ich würde sagen, ja. Also wenn man das Spiel viel spielt, bringt das wirklich deutlich mehr Vorteile mit sich. Auch die bedruckten, nicht bedruckten, die geprinteten Burgen sehen wirklich toll aus. Der ganze Plan ist schön. Ich mag die Weinberg-Erweiterung tatsächlich nicht. Die lasse ich immer wieder raus, weil ich finde die ein bisschen, ja, weiß ich nicht, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Dafür aber auf jeden Fall die Handelsweg-Erweiterung oder wie sie auch immer heißt. Ja, und ich muss sagen, das ist nach wie vor ein Spiel, was so locker flockig ist, dennoch irgendwie auch hochkomplex. Also es ist kein Spiel, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Es geht schon in den hohen Komplexitätsbereich hinein zumindest. Das merkt man gerade dann, wenn man anfängt, das Spiel mal zu erklären. Dann schalten dann doch nicht so viel geübte SpielerInnen dann doch schneller ab, als man denkt. Ja, mittlerweile unzählige Partien gespielt. Immer noch eine schöne Herausforderung. Das Dice Drafting ist super. Es ist eine hohe Interaktivität beim Auswählen der Plättchen. Man muss wissen, was machen die anderen eigentlich. Und ja, also für mich ist das nach wie vor so ein Titel, den muss man auf jeden Fall mal gespielt haben, wenn man im Brettspielbereich sich mal ein bisschen niederlassen möchte, sage ich mal. Also man in den höheren Komplexitätsbereich gehen möchte, glaube ich, macht man mit Burgen von Burgund erstmal überhaupt nichts falsch.
Ja, tolles Spiel. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist wirklich top.
Gut.
Hervorragend. Weiter geht's mit einem weiteren Spiel, welches du nicht zu schätzen weißt. Warum auch immer. Und die Regel ist auch ein Spiel, welches momentan leider out of print ist. Und ich vermute, es wird out of print bleiben, zumindest in der Version, in der es hier im Regal steht. Und zwar die Rede ist von Forbidden Stars. Forbidden Stars ist damals bei auch Fantasy Flight Games erschienen, ein Warhammer 40k-Spiel, wo ich auch eine sehr große Neigung zu habe. Also ich liebe das Setting. Aber auch da diese Horus Heresy leider nicht zu Ende gelesen, der jetzt da weiter oder ist jetzt da mit diesem, ich weiß nicht mehr, die Terra Siege und so weiter, auch sehr starke Bände am Ende wohl hat, komme ich noch hin. Und das Schöne ist aber wirklich hier bei dem Spiel, das ist 40k als Brettspiel, weil das Tabletop bin ich noch weit von entfernt, dass ich mich damit irgendwann wieder mal beschäftige. Kill Team habe ich gespielt. Aber Forbidden Stars finde ich einfach auch vom Auswahlmechanismus so gelungen. Es lässt sich zu zweit, zu dritt, zu viert hervorragend spielen. Tolle Miniaturen dabei. Es ist 40k. Finde ich auch gar nicht so verkehrtes Kampfsystem. Und dann eben allein der Auswahlmechanismus, also der Clou daran ist, du legst quasi deine Aktionsscheibe, die du machen möchtest, verdeckt auf eines der Sektoren. Und dann kann aber jemand anders eins drauflegen und die werden nachher dann von oben nach unten abgearbeitet. Also durchaus, wenn du irgendwo was machen möchtest, fängt dann dieses Taktieren an. Was hat er denn jetzt da gelegt? Und vielleicht ist es auch gar nicht der Bewegungsbefehl, der jetzt entscheidend ist, sondern irgendwas anderes. Und das in Kombination mit, du musst deine Objectives einsammeln bei den anderen, um eben zu gewinnen, finde ich bis heute nach wie vor eine unglaublich gelungene Mechanik. Und das ist mal eine Empfehlung, hier zu gucken, ob man das nicht im Secondhand irgendwo bekommt. Ist nicht so wahrscheinlich auch irgendwo bei 150 Euro landen, wo ich aber sagen würde, vielleicht auch mehr, vielleicht weniger, aber da sind unglaublich viele Miniaturen dabei. Das wird es, glaube ich, auch in der Form heute nicht mehr so schnell geben. Auch schon gar nicht zu dem Preis.
Ja, ich erinnere mich an unsere Partie, wo ich mich an genau nichts mehr erinnern kann. Ich habe gewonnen, das weiß ich noch, aber ich habe die ganze Zeit geflucht. Das tut mir auch im Nachhinein total leid. Aber das war, ich will die Schuld ist auch. Ja, ich weiß, dass die Regelerklärung sehr sperrig war und ich nichts verstanden habe. Na, das war so ein Spontanspiel. Nee, sie war nicht von dir. Und ich meine, wir hätten das einfach so drauf losgespielt, so ein bisschen. Also es war so, alle haben es irgendwie schon mal gefühlt gespielt, nur ich nicht. Und dann war es so, boah, keine Ahnung, was ich jetzt hier eigentlich mache. Ich mache die ganze Zeit nur irgendwie was und versteife mich jetzt auf eine ganz bestimmte Taktik, damit ich irgendwie bloß nicht noch mehr Regeln nachfragen muss. Und damit bin ich dann gut durchgekommen. Ist nicht als die beste Brettspielerinnerung bei mir geblieben. Aber mich hat ehrlich gesagt auch dieses ganze 40K-Ding überhaupt gar nicht abgeholt. Da bin ich ja überhaupt nicht drin und irgendwie strotzt es ja dann doch so ein bisschen von Orks und sonstigen Dingen in Space. Da bin ich dann wirklich raus gewesen und ja, hab's nachher nicht gemocht. Aber das auch wirklich nur deshalb, weil ich wenig verstanden habe.
Ich kann es wirklich allen, also Leute, die dann eine Affinität zu haben, zu 40K wirklich empfehlen. Also es ist wirklich mal eine gute Alternative dazu. Also was heißt Alternative? Das ist natürlich Quatsch, weil es jetzt mit dem Tabletop wenig gemeinsam hat, aber wirklich so dieses Gefühl, gegeneinander zu kämpfen. Und ich finde, es funktioniert tatsächlich auch zu zweit einigermaßen gut.
Okay. Ja, also mich lockst du da nicht mehr hervor. Also
nee, alles gut. Dich haben wir schon abgeschrieben. So. Keine Sorge. Der ist auch okay. Wird nicht happy mit dir sein.
Etwas, wo du mit Sicherheit nicht abgeschrieben sein wirst und viele andere außer mir auch nicht, ist, wenn ich hier Terraforming Mars erwähne, auf meinem Platz 26, den letzten Platz für heute, ist Overall auf der 7 bei Boardgame Geek und das auch völlig zu Recht, auch wenn es da definitiv auch zu Recht Kontroversen rund um die Designerfamilie gibt, ist Terraforming Mars eine wunderbare Erfahrung, weil du einen Planeten terraformst. Also du kannst verschiedene Taktiken fahren. Ich würde es immer mit Draft spielen, dass du die Karten hin und her gibst. Dadurch gleichst du einfach so ein paar Schwächen aus, die du sonst hättest, glaube ich, weil du ja auch bewusst dem anderen Karten wegnehmen kannst, um deine Strategie weiter nach vorne zu pushen. Und dennoch ist es so ein Urlaubsspiel bei uns geworden. Diesmal haben wir es leider nicht gespielt, voll vergessen. Aber wir spielen
jeden Urlaubstisch.
Ja, aber das ist so ein Ding. Ich glaube, 2021 hatten wir das im Urlaub mit und dann war es auch so wirklich, wir spielen das so 2-3 Mal im Jahr, meist dann zu einer Urlaubszeit und haben da Riesenfreude dran. Und irgendwie gerät man trotzdem wieder in eine ähnliche Taktik rein. Ich weiß nicht, ich bin immer voll auf die grünen Plättchen und versuche die Pflanzen nach vorne zu bringen, während Simone dann eher über die Karten-Engines versucht, Punkte zu machen. Ja, also es ist ein Spiel, da hast du immer zu wenig Geld. Also du willst eigentlich immer viel, viel mehr noch machen.
Fraktionen ab, die du ziehst, ne?
Was
du
ja, auch das natürlich mit Präludium-Erweiterung, damit das Ganze noch ein bisschen schneller in den Gang kommt. Ja, es ist ein super Ding. Also ich mag das auch thematisch einfach total gerne, ne? Auch mit den ganzen verschiedenen Systemen, die ineinander greifen und den verschiedenen Arten Punkte machen zu können. Ich finde das nach wie vor, ist das ein Kracher-Ding. Deshalb auf der 26. Ist ein paar Plätze in den letzten Jahren dann nach unten gerutscht, weil ich es einfach dann doch nicht so viel gespielt habe wie zu Anfang.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir es vielleicht auf einer anderen Liste von den Leuten, die hier anwesend sind, im Podcast noch sehen werden. daher kann ich dem nichts hinzufügen. Es ist, ich schätze es vor allem wegen seiner Interaktivität. Ne? Also, dass du dort eben was passiert auf dem Mars, alle, also es ist schon entscheidend, was Leute machen und es ist nicht dieses ätzende, jeder spielt für sich her 2 Stunden lang und ist mir total egal, was die anderen machen, hallo Arche Nova. Und das ist eben hier überhaupt nicht der Fall, sondern du hast eben wirklich die Möglichkeiten da gut. Du musst die ganze Zeit gucken, was passiert, was machen die anderen, welche Plättchen belegen sie und so weiter. Daher Klassiker ja mittlerweile und tolles Spiel und ja, du hast alles gesagt. Gute
Wahl. So sieht's aus. Was ist denn dein letzter Platz für heute, der Platz 26?
Ja, da haben wir natürlich doch ein Alexander Pfister-Spiel im Petto, welches dir nicht so gefallen wird oder nicht so gefallen hat, wie ich gehört habe. Wir haben es, glaube ich, nicht zusammengespielt, aber ja. André hat es mit dir gespielt, ne? Und die Rede ist von nicht Bombasa, sondern Skymind.
Nee, ich habe es mit Simone gespielt tatsächlich.
Also zu zweit?
Ja.
Ja, Moment mal.
Das ist, also ist das ja ist klar, ja, dass das nicht das gleiche Spielerlebnis ist, aber ich fand die Mechaniken auch nicht sonderlich spannend.
Ja, das ist halt einfach Quatsch. Die Mechaniken sind nämlich, also die Mechaniken sind bei Skymind halt richtig gut.
Ja,
also
die gefallen mir aber nicht.
Ist halt. Ja, das ist aber, dass das, also das ist, also zu zweit ist das so wirklich Käse. Also das kannst du nicht zu zweit spielen. Das ist so, wie als würdest du, weiß nicht, da muss mir jetzt wahrscheinlich eine gute Analogie einfallen.
Also Boardgame Geek sagt 63% recommended. So.
Ja.
Genauso viel recommended wie wie bei ja, zu dritt.
So unglaublich.
Auch wenn der Beste ein bisschen mehr ist, aber.
Ja, also hör mal, ja, also natürlich, wenn es dir jetzt gar nicht zugesagt hat, dann.
Ja, es hat mir wirklich gar nicht zugesagt.
Kann ich jetzt auch nicht zur zweiten Partie überreden, aber
ja.
Das ist ja Alexander Pfister, ist ja schon für seine Mechanik gelobt und ich würde auch sagen, es lebt ja auch genau davon, also und es lebt vor allem von dieser Interaktivität. Ne? Also die Besonderheit, also zwei Besonderheiten des Spiels. Das eine ist meiner Meinung nach wirklich dieser Auswahlmechanismus der Karten, die du dann eben mitnimmst, also dass du eben gucken musst, was kommt wann wie zurück, was darfst du wie zurücknehmen. Also es ist ein spezieller Mechanismus, wo du gut vorausplanen musst. Das ist das eine, welches ich ja wirklich überlegen finde, auch welche Karten kaufst du dir dazu, was passt zu deiner Strategie, was ist gerade günstig im Angebot. Und dann der Clou des Spiels ist ja natürlich so ein bisschen, dass du Shares, also Aktien an einen der vier Unternehmen kaufst und alle theoretisch bewegen darfst. Und das, finde ich, ist immer eigentlich so eine Mechanik, die ich hier extremst gut gelungen finde. Und die braucht eigentlich das Spiel zu viert, weil du sonst, glaube ich, zu sehr immer gewisse Situationen hast, wo klar ist, okay, wir gehen jetzt nur noch alle auf die und bewegen die und dann ist es auch egal. Aber dann, na, selbst dann hast du oft manchmal noch so Situationen, dass du sagst, okay, jetzt haben wir ja beide gleich viel da drin, aber was passiert dann? Ich finde es einfach ein schönes Spiel. Der André, wäre er hier, würde mir zustimmen. Das ist jetzt nicht das absolute Meisterwerk und Terraforming Mars ist da auch noch mal ein Stück davor. Aber für mich immer ein unglaublich schönes Eurogame-Rätsel. Mit einer hohen Interaktivität. Das ist immer wichtig.
Nö, immer ist das nicht wichtig.
Nein, stimmt. Gilde Fahnenhändler hat ja natürlich auch keinen. Ja. Krasse Interaktivität.
Naja, gut, Stefan. So enden wir doch auf einer nicht so harmonischen Note, wie es begonnen hat. Aber das macht überhaupt gar nichts. Wir wünschen euch eine wunderschöne restliche Brettspielwoche.
Genau, so ist es vielleicht nochmal kurz. Ne, warum hören wir jetzt hier auf? Leider ist uns da noch ein privater Termin dazwischen gekommen. Und daher einmal nicht. Was haben wir?
15 ja, wir haben jetzt Plätze. 15 Plätze, aber das passt gut, weil beim nächsten Mal gibt es die nächsten 15
haben wir die
Plätze und dann haben wir noch die Top 10.
Und was wir unbedingt machen müssen, ist die Honorable Mentions. Weil da kann ich schon nachts nicht schlafen, dass so viele Spiele.
Das werden viel zu viele sein.
Ja, wir zwingen uns dazu, das zu reduzieren. Aber ich finde, da sind einfach so ein paar Sachen, da muss man nochmal kurz sagen.
Ja, ja.
Da fühle ich mich sonst schlecht. Kann ich nicht schlafen, wenn ich eile.
Naja, okay. Bist du schlaflos? Ich dachte, du wärst nie schlaflos. Hast du mir noch in dem pinken Hotelzimmer gesagt.
Ich schlafe immer gut, tatsächlich. Das ist so.
Ah. Das ist schön. Gut, ja. Ich hoffe, ihr könnt auch gut schlafen nach dieser Folge und habt keine Unruhen in eurer Magengegend, weil wir über irgendein Spiel, dass wir das vergessen haben. Ansonsten schickt uns gerne schon mal eine Mail.
Das kommt ja vielleicht dann noch.
Ja, das kommt ja genau. Genau, das können wir jetzt noch sagen. Ne? Ansonsten, wir sehen uns oder hören uns eher gesagt bei der nächsten Folge wieder. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.